Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Siebenundzwanzigster Spieltag, also Bundesliga-Rückblick hat da gefehlt. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, der am 14.09. gegen Regina Heimich kämpft, Niklas Levinson.
Ich bin ready. Endlich können die Leute erfahren, was meine geheime Aktivität gewesen ist, der ich bereits seit langer, langer Zeit nachgehe. Ich habe mich vorbereitet, ausschließlich darauf, gegen Regina Heimich in den Ring zu steigen.
Ja, für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir sind natürlich Generation, ja, wir haben beide drei vorne und das heißt, einer der größten Helden unserer Jugend ist einfach Stefan Raab. Ich weiß, da geht's 10 Millionen Deutschen ungefähr gleich und der hat natürlich vorgestern in einem Teaser-Video angekündigt, das was kommt und heute am, ich sag's nur mal ganz deutlich, 1. April hat er einen Kampf gegen Regina Heimich für den 14.09. angekündigt und mein erster Gedanke war, wenn ich einen April-Scherz machen will als Stefan Raab, dann ist Regina Heimich dann eigentlich das Letzte, was mir einfiele. Ich würde sagen, ich mache TV Total wieder oder so eine Scheiße, wenn ich die Leute verarschen will. Und deshalb bin ich, obwohl ich aufs Datum sehr, sehr gut gucken kann, habe ich so einen leichten Funken in mir, der denkt, vielleicht ist es wahr.
Stefan Raab ist ja vor allem auch mittlerweile, glaube ich, deutlich über 50. Also ja, das hat ja, also für mich hat das totale Jake Paul gegen Mike Tyson Vibes, nur mit dem Unterschied, dass Mike Tyson zumindest irgendwann mal ein erfolgreicher Boxer war. Also nicht nur, das habe ich jetzt sehr, sehr disrespektvoll gesagt, Mike Tyson ist ein All-Time-Great, das müssen wir nur mal klarstellen, also nicht auf die Gefahr hin, dass er das hier hört, aber aus Respekt vor der Sportspersönlichkeit Mike Tyson muss man das tun.
100% ein Top 5 Heavyweight All-Time. Das ist Mike Tyson.
Okay, da weißt du mehr als ich, von daher können wir das gerne so stehen lassen. Aber generell finde ich es ja bei Stefan Raab auch so ein bisschen überraschend, dass der eigentlich so lange es ausgehalten hat, weg zu sein, weil eigentlich von seinem ganzen Wesen her fühlt sich Stefan Raab wie ein Mensch an, der den Vorsatz zwar haben kann, zu verschwinden, aber früher oder später es einfach nicht sein lassen kann. Was ja jetzt auch gerade so ein bisschen danach aussieht.
Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe genau dasselbe Gespräch hier mit Leo geführt. Und wir haben genau dasselbe gesagt. Weißt du, so Leute wie Stefan Raab, die von Jugendbeinen an ins Licht getrieben sind, die in der Öffentlichkeit stehen wollen, die was tun wollen, das dachte ich immer, das geht nicht weg. Und ich fand es jetzt schon krass, dass er das überhaupt 10 Jahre ja durchgezogen hat mit nirgendwo auftauchen. Also das fand ich schon absolut beeindruckend. Und ich muss aber auch wirklich sagen, wenn du mich fragst, von wem ich mir ein Comeback wünsche, wo es realistisch ist. Weil bei Fußballern, die halt jetzt 40 sind, 45, ist es ja nicht so realistisch, ne? Ich weiß, das ist absolut generic. Ich weiß, da antworten 10 Millionen Deutsche das Gleiche drauf. Aber Stefan Raab, ich würde es mir wirklich wünschen, den Mann wieder im Fernsehen zu sehen. Immer noch.
Einerseits ja, andererseits hat er halt eine ziemlich makellose Legacy hinterlassen von allem, was er angefasst hat. Und es gibt halt immer die Restchance, dass er zurückkommt, dass man vielleicht auch selber feststellt, okay, ich bin auch 10 Jahre älter geworden und dass es dann nicht mehr das ist, was es mal war. Ich glaube also mein Bauchgefühl wäre, dass ich, glaube ich, lieber bei der Erinnerung von Stefan Raab bleiben wollen würde, die ich habe und es nicht darauf ankommen lassen würde, ob ich es immer noch cool finde.
Das verstehe ich auch. Und du hast übrigens vollkommen recht, denn ganz, ganz viele Sachen, die Stefan Raab gemacht haben, sind Produkte ihrer Zeit. Sein Humor ist ein Produkt der Zeit gewesen. Also ich meine, der Stefan Raab-Humor, wenn du damit in 2024 ins Fernsehen einreitest, dann machst du eine Show. Weil danach wirst du weggecancelt für Lisa Lochwitze und was nicht alles da gefallen ist in der Zeit.
Ja, man muss halt, ist auch so eine Hard Pill to Swallow, dass halt vieles von dem, was Stefan Raab gemacht hat, vor allem bei TV Total, darauf fußte, sich über andere Menschen lustig zu machen. Das ist schon Teil des Konzepts gewesen, muss man ganz klar sagen. Du siehst ja hier, dass ich in einem sehr, sehr exotischen Raum sitze. Man muss sagen, Nico und ich haben Ostern nicht zusammen verbracht. Wir sind dementsprechend gerade räumlich voneinander getrennt.
Also ich kann einfach sagen, bevor wir über dich, ich bin einfach an der Ostsee bei Zingst. Liebe Grüße an alle, die mich gestern, alle, es klingt so, als hätte ich so Menschenmasse, aber ich habe mich gestern nett unterhalten mit ein paar Leuten und an die ganz liebe Grüße, die haben nämlich auch gesagt, sie werden heute den Podcast abonnieren, das waren bis jetzt nur YouTube-Abonnenten, herzlich willkommen an euch.
Ja, herzlich willkommen auch an euch, ich sitze hier im sogenannten Enkelzimmer. Ich bin zu Gast im Familienhaus meiner Freundin und die haben, also ihr Bruder hat bereits Kinder, es gibt Enkel. Enkel sind im Haus, Obst ist im Haus und Enkel auch. Ja. Und das hier ist das Enkelzimmer und ich finde es, also wir haben auch hier qua Platz, weil meine eigenen Eltern auch da sind, hier übernachtet drinne im Enkelzimmer und habe so ein bisschen so ein Kindheitsflashback gehabt, weil hier unter anderem neben mir auch so ein Autoteppich ist, so ein Teppich mit so Straßen drauf sowas, also richtig, richtig korrekt, also richtig Oldschool-Stuff. Und da die letzte Frage, die ich dir stellen will, bevor wir mit dem Fußball reinstarten können, ist, was würdest du aus dem Bauch heraus sagen, ist so dein Favorite-Spiel oder Spielsache to go gewesen oder was auch immer du in der Kindheit sehr, sehr gerne gemacht hast?
Also, to go heißt zu mitnehmen.
Nee, einfach so, also, go-to. Okay. Go-to macht mehr Sinn.
Also, mein Go-to, wo am allermeisten Zeit in meiner Jugend reingeflossen ist, 100% in meiner jungen Kindheit vor allem auch Lego. Da gibt's gar keine Diskussion. Lego, dann Spielzeugautos. Ohne dass ich mich jemals als Autotyp bezeichnen würde, ist mir aufgefallen, dass ich mich sehr viel mit Autos auseinandersetze und das schon irgendwie gerne mag. Also auf jeden Fall Spielzeugautos. Das heißt, so ein Teppich wäre gerne gesehen.
Wie hast du mit Spielzeugautos gespielt? Weil ich hatte auch sausau viele, habe mit denen sausau gerne gespielt, obwohl ich auch null ein Autotyp bin. Aber mein Go-To war immer bei uns im Haus, in der oberen Etage, alle Autos aufzustellen, die ich habe, als eine Art Rennen und dann alle einmal anzuschubsen. Teilweise auch die Treppe runter, um dann immer von hinten nach vorne das letzte Auto immer zuerst anschieben und hab dann so durchs ganze Haus mit so 20, 30 Autos so große Rennen veranstaltet.
Ja, geil. Ich hab immer aus Büchern Sachen gebaut, Strecken gebaut. Ja. Aus Büchern Rampen gebaut und ich durfte nämlich die Treppen nicht die runterfahren lassen, weil das waren so Holztreppen und da haben diese Autos schon gute Macken reingeschlagen, wenn die so nach 3, 4 Mal purzeln irgendwie auf eine Treppe aufschlagen.
Ja, so gut kam es bei mir auch nicht an.
Mit Büchern abgedeckt. Ja, und also das war's auf jeden Fall.
Also dein Motto war quasi lesen, nein, nein, Rampe, ja, ja.
Nee, das stimmt nicht. Als Kind habe ich super viel gelesen, aber schön, dass du es aufmachst. Ich habe als Kind wirklich unglaublich viel gelesen. Also, das war meine absolute Go-To-Beschäftigung, weil, wie du ja auch weißt, ich durfte ja so wenig Fernsehen gucken oder so einen Scheiß, also musste ich lesen. Und jetzt bin ich aber hier im Urlaub, beziehungsweise wir fahren ja heute auch zurück. Und Leo liest ja extrem viel, hat dieses Jahr jetzt, glaube ich, knapp 50 Bücher, 48 im Jahr 2024
Was?
Schon gelesen. Also wirklich krass. Und ich habe mir fest vorgenommen, hier ein Buch zu lesen in der Zeit. Und ich habe mir den Untergang von Numenor, von hier die Tolkien geholt.
Ja.
Digga, es ist unangenehm, mir selbst meine Aufmerksamkeitsspanne sofort zu halten, indem ich ein Buch aufschlage. Das war wirklich schlimm.
Konnte man auch sagen über das ein oder andere Spiel am 27. Spieltag. Es gab auch das ein oder andere Highlight, so fair muss man sein. Die Frage ist, womit wollen wir reinstarten? Mit etwas, was wirklich schlimm war oder etwas, was irgendwo dazwischen liegt?
Schlimm gehen wir rein. Aber also, ja, schlimm für RB, demnach gut für die Liga gehen wir rein. Leipzig spielt zu Hause unentschieden gegen Mainz 05. Das Ganze ist ein Spiel, wo 2,94 Expected Goals auf 0,82 treffen. Und das Ganze ist ein Spiel, in dem Robin Zentner einen persönlichen Rekord aufstellt für die meisten Paraden seiner Bundesliga-Karriere. Er alleine verhindert in diesem Spiel 2,58 Expected Goals und hält den Mainzern so ganz klar das Unentschieden fest.
Ja, das muss man so sagen. Es ist eine sehr, sehr einseitige Partie gewesen, die rein vom Spielverlauf her, rein von den Kräfteverhältnissen eigentlich nur einen Sieger verdient gehabt hätte. Und das wäre in dem Fall rein sportlich betrachtet Leipzig gewesen. Die Mainzer haben den einen oder anderen Moment und hinten raus ja auch noch einen sehr kontroversen, über den gesprochen werden muss, glaube ich. Und die größte Chance der Mainzer ist wahrscheinlich der Barrero-Abschluss auf Vorlage von Sepp Vandenberg, oder? Den er da am langen Pfosten vorbeisetzt.
Definitiv, und da reden wir von Minute 88. Nur damit wir hier mal ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, wie dieses Spiel ablief. Ganz interessant bei den Mainzern, aber auch erklärbar. Jason Lee spielt nicht, war ja gegen Bochum in unseren Augen wahrscheinlich der beste Mainzer. Karim Onisivo für ihn auf dem Feld. Klar, der Gedanke dabei, Karim ist natürlich physisch eine ganz andere Nummer, als das Jason Lee ist. Jason Lee mit seiner Passqualität, da wusste, glaube ich, Bo Henriksen, dass das gegen RB nicht unbedingt die ganz große Nummer wäre. Wir starten ein bisschen früher rein. Siebte Minute gibt es Elfmeter für RB, wo Hanke Olsen. Hanke einfach nur. Ich will, wie gesagt, ich habe jetzt einmal eingeredet, dass der Hanschi heißt. Ja, okay, wie Mike Hanke. Der kriegt einen Ball an den Oberschenkel. Das ist mit bloßem Auge zu erkennen. Und in jeder Wiederholung ist das einwandfrei zu erkennen. Und der VAR erkennt das auch und braucht dafür auch nur 3 Minuten, um zu sehen, dass der Ball am Oberschenkel war. Finde ich ehrlich gesagt absolut wahnsinnig, aber das sind wir ja auch schon gewohnt.
Also, das war ja auch einfach nur ein Teaser auf eine insgesamt sehr, sehr überschaubare bis desolate Schiedsrichterleistung. Und der leitende Schiedsrichter war Frank Willenborg, der mir als Name auch nicht zum ersten Mal in den Kopf schießt dieses Jahr, wenn es um sehr, sehr unsouverän gepfiffene Partien geht, weil das wirklich ein Spiel war, was dann auch geprägt worden ist von einigen schwierigen Entscheidungen. Es gab ja auch dann die Szene mit Xavi auf der Strafraumkante, genau, wo, ja, ich glaube, gar nichts gepfiffen worden ist, wenn ich es richtig verstanden habe oder mitbekommen habe. Und für mich schon ganz klar, da ein Kontakt am Oberschenkel vorliegt, der auch für mich so, also vom Impact her, intensiv genug ist, um das Ganze auch ahnden zu können.
Für mich auch. Du sagst es genau richtig. Für mich ist die einzige Frage da, war der auf der Linie oder nicht? Und auch die würde ich beantworten mit höchstwahrscheinlich war der auf der Linie. Demnach wäre es in meinen Augen auch ein Elfer gewesen. Und du tiest es jetzt gerade schon an, denn das ist ja auch relativ spät im Spiel. Und hinten raus ist es dann ein Foul von Xaver Schlager an Johnny Burkhardt, der einen Oberschenkel trifft, der bei Burkhardt im 16er jegliches Weiterlaufen absolut unmöglich macht. Und auch das ist für mich ein Elfer, den man geben sollte bis müsste.
Ja, also in meinen Augen ist es ein Muss-Elfmeter. Also für mich ist der Kontakt gegen Burkhardt ganz klar ersichtlich. Er ist auch, glaube ich, ausschlaggebend für das, was da passiert. Von daher, 100%. Da muss es, glaube ich, in meinen Augen einen Elfmeter für geben. Also es war ein weiteres Mal eine sehr, sehr bescheidene Schiedsrichterleistung. Und ja, also der Mann, der hier dafür sorgt, dass Mainz den Punkt mitnimmt, das ist Robin Zentner, weil man könnte nicht behaupten, es gibt ja auch die Spiele zwischen Underdog und Favorit, was das hier auf jeden Fall war, die 0-0 ausgehen, wo man am Ende vor allem dem Underdog vielleicht eine sehr, sehr gute Defensivleistung attestieren muss. Aber bei der Menge an 100%igen klaren Tormöglichkeiten muss man schon sagen, dass die Mainzer, was den Punktgewinn angeht, am Ende mehr Glück als Verstand hatten.
Ja, sie verteidigen das trotzdem natürlich leidenschaftlich und so gut, wie sie können, aber knapp 3xG entstehen halt auch nicht aus der dünnen Luft. Und ein Spieler, den ich dann noch herausheben möchte, ist David Raum, der im Jahr 2024 wahrscheinlich der beste Leipziger fast ist, der in diesem Spiel, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 3 Großchancen mit seinen Flanken einleitet, 10 finden ihren Abnehmer. Und er hat ja auch diese Saison, das habe ich dann auch nochmal nachgeschaut, in diesem Jahr 2024, auch unter anderem gegen Real Madrid einen Assist gegeben. Also der Junge spielt wirklich auf absolutem Top-Niveau für die Leipziger.
Ja, das ist bleibt die Kombination aus Club, der wenige interessiert. Und wenn er sie interessiert, dann oft auch aus einer wenig gönnenden Perspektive. Und halt auch dann der Fluch des ersten Eindrucks, der, glaube ich, immer noch rübergetragen wurde aus der letzten Saison. Aber es stimmt schon, dass David Raum das sehr, sehr gut macht. Und ich glaube auch, wenn die Konstellation eine andere wäre, also wenn es jetzt zum Beispiel nicht Maxi Mittelstädt geben würde, der, glaube ich, dann nochmal von seinem Profil her besser zu dem passt, was Nagelsmann auch vorhat, weil, muss man schon sagen, Raum ist schon am stärksten, wenn er, glaube ich, wirklich auf der Außenbahn durchbrechen kann und dann eben in diese Flankenposition kommt, und sehe ich weniger als einen Außenverteidiger, der auch mal ins Zentrum einschiebt und da aus einer Mittelfeldposition fast mitspielt. Von daher, glaube ich, wenn das nicht wäre, wäre er auch von den reinen Leistungen her ein absolut verdienter Kandidat aktuell für die Nationalmannschaftsstartelf.
Ja, es ist, glaube ich, relativ sicher, dass David Raum mit zur EM fahren wird. Und dann ist er auch, je nachdem, wie dann auch die Offensive besetzt wird, wenn zum Beispiel Füllkrug weiter von der Bank kommt, ist natürlich der Doppelwechsel Raum-Füllkrug. Das könnte eine Waffe werden, auf jeden Fall, die interessant ist für die deutsche Nationalmannschaft. Für Mainz 05 ist dieser Punkt natürlich trotzdem enorm wichtig. Auch wenn das natürlich von den Kölnern ein bisschen egalisiert wurde hinten raus. Aber Bo Henriksen zeigt da schon auch, dass er diese Mannschaft erreicht. Denn es ist ja erst irgendwie 3 Wochen her, dass die 8-1 von den Bayern abgebügelt worden sind. Und das so abzuschütteln und ins nächste Spiel zu gehen oder ins übernächste, das ist schon nicht verkehrt. Dazwischen war ja der Sieg gegen Bochum, ne, von den Mainzern.
Ja.
Das Spiel würde ich, glaube ich, auch dicht machen damit. Ich habe nicht mehr zu erwähnen dazu.
Dem stimme ich zu. Lass uns das dicht machen und gerne weitergehen, und sag du uns gerne, wohin.
Nächstes 0-0. Nächstes 0-0.
Oh, Junge, Eintracht, also das ist aber jetzt wirklich eklig, Union, was du machst.
Ja, aber dann ist es weg, weißt du?
Ja, okay, fair enough.
Ich denke das so, guck mal, heute ist Feiertag, die Leute haben noch Kraft, die sind ausgeschlafen, die haben am Anfang die Energie, die 0-0s zu überstehen, und dann können wir uns hinten raus unterhalten. Die Eintracht ändert ein bisschen was nach dem 1-3 gegen Dortmund. Etikete von Anfang an bei Union Berlin bleibt dieselbe Mannschaft bestehen, die das 2-1 gegen Bremen eingefahren hatte. Und Union kommt besser rein. Langer Ball von Renault zum Beispiel auf Vertessen. Da verschätzt Skiri sich ein bisschen, der leider auch in diesem Spiel ganz schön neben sich steht. Und da gibt's die erste Großchance. Skiri bringt nachher nochmal Mikkel Kaufmann mit einem Fehlpass in Angriffsposition. Und das sind aber auch schon die größten Union-Chancen. Und es ist irgendwie ein seltsames Spiel, weil ab dann die Eintracht das Kommando übernimmt, aber zwar deutlich mehr Abschlüsse hat als Union am Ende. Die besseren Chancen bleiben aber bei Union. Und irgendwie geht das 0-0 auch klar im Großen und Ganzen.
Das wollte ich so unterschreiben, dass das 0-0 klar geht. Zu, ja, Skiri auch nochmal von mir anknüpfend, weil ich finde, das Spiel hier war ein gutes Beispiel dafür, dass dann das Spiel zu gucken auch schon nicht ganz unwichtig ist. Denn wenn du auf das guckst, was er so an Noten mitgenommen hat, da kommt er eigentlich ganz gut weg, weil er auch, glaube ich, statistisch eigentlich ganz gut dasteht. 4 von 7 am Boden gewonnen, 2 von 2 in der Luft, hat da ein paar abgefangene Bälle gehabt etc. Aber du hast halt schon richtig angesprochen, er hat da auf jeden Fall 2 Situationen, in denen er sehr entscheidend neben sich steht und eine schlechte Entscheidung trifft. Und dementsprechend, glaube ich, also finde ich dann, dass die Noten, die er teilweise bekommen hat, nicht ganz nachvollziehbar sind, gemessen an den negativen Momenten, die er auf dem Platz produziert hat. Ja, also Union hat, glaube ich, die klareren Torchancen, auch wenn die Ballbesitzverhältnisse natürlich, also nicht nur tendenziell, sondern ganz klar in Richtung Frankfurt gehen. Und es also reiht sich so ein bisschen da an, dass sich die Eintracht generell als gesamte Mannschaft für mich so ein bisschen wie ein stumpfes Schwert anfühlt. Also ich finde, da ist relativ wenig Durchschlagskraft vorhanden, relativ wenig Esprit. Ich finde, es ist kein Selbstverständnis in dieser Mannschaft. Ich glaube, das lässt sich auch in Skiri ganz gut ablesen, der wirklich mit einer Seelenruhe bei Köln im Mittelfeld gespielt hat die letzten 3 Jahre, und auch der wirkt nicht wie derselbe Spieler, der er noch gewesen ist. Also die gesamte Mannschaft wirkt auf mich so ein bisschen zweifelnd an sich selbst.
100%. Das ist eine Mannschaft, die selbst nicht so genau weiß, was sind eigentlich unsere Stärken? Worin sind wir eigentlich gut? Also was ist unser Go-To? Wenn es nicht läuft, worauf können wir uns besinnen? Was tun wir dann? Was machen wir dann? Das war in der Vergangenheit gerne mal körperliche Aggression, da wurde getreten. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Die Eintracht, eine der Mannschaft mit den wenigsten Fouls in der Bundesliga. Und es fehlen so ein bisschen die Ideen. Und ich finde, diese Phase, ich sag mal, 10 Minuten nach wieder am Pfiff, da übernimmt die Eintracht das Kommando komplett und kommt da im Minutentakt zu irgendwelchen Abschlusssituationen. Aber jede einzelne Abschlusssituation ist so, dass du denkst, ein Pass mehr, ein bisschen eine cleverere Entscheidung da. Ist das der richtige Spieler für den Abschluss? Es ist wirklich sehr bezeichnend für eine Mannschaft, die nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und man muss leider auch mal festhalten, dass Hugo Etikete, und das könnte auch dem System geschuldet sein, bis jetzt halt auch nicht aussieht wie der Neuner, den man sich da gewünscht hat. Und das ist gar nichts Negatives. Hugo Etikete ist in meinen Augen jetzt schon einer der wahrscheinlich 3 besten Spieler im Eintracht-Kader. Aber er ist eben jemand, der seine Position sehr, sehr gerne verlässt. Lag vielleicht jetzt auch daran, dass Mario Götze eine Position tiefer spielen musste, dass er sich dann so gezwungen gesehen hat, auf die beiden schnellen Jungs die Bälle zu spielen, Marmusch und Knauf in diesem Fall. Aber ich würde mir von Etikete wirklich wünschen, dass er die Position im Zentrum häufiger mal hält.
Ich weiß halt nicht, ob er das ist von seinem Profil her, ob er der Spieler dafür ist, weil ich glaube, Vergleiche oder Spieler, mit denen er verglichen worden ist, das ist jetzt die ganz, ganz große Kiste, nochmal, da geht's nur um Ähnlichkeiten in der Grundanlage, was die Leute gerne machen und auch gut können, ist, glaube ich, Karim Benzema zum Beispiel ein Vergleich, der öfters gezogen worden ist. Wenn man sich Benzemas Spiel anschaut, gerade in seiner Prime, in seinen besten Jahren, ist es ja auch ein Stürmer gewesen, der extrem viel sich hat fallen lassen, auf die Seite ausgewichen ist und die räumliche Nähe auf dem Platz zu seinen Mitspielern gesucht hat für kurze und kleine Kombinationen. Gleichzeitig aber natürlich auch in der Lage war, dann, wenn es drauf ankommt, im Strafraum zu sein, präsent zu sein und dann die entsprechenden Tore zu machen. Bei Ekitike würde ich sagen, ich gucke ihm zu und ich finde, er hat eigentlich fast in jedem Spiel so mindestens mal eine oder vielleicht eine Handvoll Aktionen, wo du sagst, ich verstehe, warum Leute den gut finden, ich verstehe, was die Idee an dem Kerl ist, aber was halt noch fehlt, ist ein Spiel, wo ich sagen würde, also ich würde nicht eine Partie benennen können, wo ich sage, da hat Ekitike ein richtig gutes Spiel für Frankfurt gemacht.
Nee, das stimmt. Und das ist eine Sache, die natürlich da auch dranhängt, ist einfach dieses körperliche Fitness. Ne? Florian Schmidt-Sommerfeld hat da, glaube ich, in der Sky-Wow-Zusammenfassung auch gesagt, dass er jetzt endlich fit wäre. Ja, Lino Topmöller hat er halt noch unter der Woche gesagt, ist er nicht. Ne? Also, der kann auf keinen Fall 90 Minuten gehen. Und dass der körperlich, glaube ich, so schlecht dasteht, das hatte man beim Transfer auch nicht erwartet. Und wenn du so als Spieler wie Etikete Du kriegst am Anfang 15 Minuten, obwohl jeder weiß, du bist einer der Besten da. Kriegst du 30, dann spielst du mal von Anfang an, weißt aber auch da 70 Minuten, dann ist Schluss. Ich glaube, du verkrampfst bestimmt auch so ein bisschen im Sinne von, ich will meine Minuten jetzt nutzen, ich muss jetzt hier was zeigen. Ich glaube, dass der Spieler Hugo Ekitete der Eintracht noch sehr, sehr gut tun wird. Aber aktuell ist es, und das zieht sich leider durch bei der Eintracht, echt schwer anzugucken in dem Spiel, weißt du. Man kann sich das schönreden, man kann sagen, hier Passes per Defensive Actions. Keine 7 Pässe durfte Union spielen. Liest sich super, oder? Ja gut, Union braucht 2,5 Pässe, um über das ganze Feld zu kommen ungefähr.
Genau.
Das haben wir in diesem Spiel gesehen. Langer Ball, einmal ablegen, Abschluss. Das macht halt Union. Da sind die 7 Pässe wertlos. Und die Eintracht spielt eine, weißt du, es ist Tabellenplatz 6. Tabellenplatz 6, das ist glaube ich das zweitbeste Finish in den letzten 10 Jahren, wenn man da einlaufen würde. Das muss man sich mal vorstellen.
Aber
muss man sich mal vorstellen. Aber es fühlt sich nicht so an. Und warum es sich nicht so anfühlt, ist, weil wir der Mannschaft zugucken und weil der Rest der Liga so schwach ist, dass eben mehr drin wäre.
Also, der Rest der Liga ist aber auch so schwach, dass du mit den Leistungen aktuell noch auf Platz 6 stehen kannst.
Ja, ja, ja. Aber deswegen fühlt es sich nicht gut an. Obwohl du guckst drauf auf die Tabelle, es sieht super aus hier eigentlich, aber es fühlt sich nicht gut an aus den eben genannten Gründen.
Ja, weil ich finde auch, dass es also außergewöhnlich ist, dass die Eintracht mit den zuletzt gebrachten Leistungen immer noch so konkurrenzlos auf Platz 6 stehen kann und da wirklich niemand im Nacken sitzt. Also die Augsburger schieben sich ja so ganz langsam Mühe für Mühe ran, aber auch das fühlt sich noch ein Stück weit weg an. Wie ist es bei Ekitike? Die SGE hat eine Kaufoption, keine Kaufpflicht, richtig?
Genau, aber es soll wohl eine sehr, ist eine Klausel gebunden, die quasi getriggert wird und die soll ziemlich niedrigschwellig sein, sprich, die soll schnell ausgelöst werden.
Aber Moment, also Kaufpflicht oder Kaufoption?
Naja, es ist eine Option, die zur Pflicht wird, wenn bestimmte Parameter erfüllt sind. Und da hieß es immer, dass das relativ einfach zu erreichen
ist. Weil im Idealfall hättest du dich, glaube ich, gewünscht, und dafür ist ja auch noch ein bisschen Zeit, dass am Ende der Saison du auf einen Spieler guckst, der in einem halben Jahr solche Leistungen gezeigt hat, dass du ohne Bauchschmerzen sagen kannst, ist okay, dass wir das zahlen, was wir zahlen werden. Ja. Und da sind wir bei allen Ansätzen aktuell, finde ich, noch ein bisschen weit von entfernt.
Ja, nee, also ich meine, wenn du einen Spieler hast, der, ich weiß nicht, ich glaube, kein Bundesliga-Scorer hat bis jetzt, der kaum in der Lage war, ein Spiel über 70, 80 Minuten zu bestreiten und für den dann über 20 Millionen, ich glaube, das ist ja, ich habe 21, 22, was auch immer, ne? Sorry, da habe ich jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist teuer, es wird höchstwahrscheinlich Eintracht Rekordeinkauf. Da hast du natürlich vollkommen recht, das ist ein bisschen viel. Übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ne? Es ist tatsächlich so, seit der Saison 13, 14, die Eintracht, 13., 9., 16., 11., 8., 7., 9., 5., 11., 7. und diese Saison auf Platz 6. Es wäre das zweitbeste Finish seit 10 Jahren. Und es fühlt sich kein bisschen so an.
Auch, muss man auch sagen, natürlich verschobene Ansprüche. Die Trainer der Jahre, die du da zuerst genannt hast, die hatten nicht dieselben mannschaftlichen Möglichkeiten wie der aktuelle. Von daher, ich kann auch nachvollziehen, wo das Gefühl herkommt, weil es wirklich einfach auch in den meisten Spielen fußballerisch nicht überzeugend ist. Aber wenn du bereit bist, mir den Gefallen zu tun, würde ich gerne endlich zum Spiel gehen, wo auch Tore gefallen sind.
Dann gehen wir zu einem Spiel, bei dem du zur Heimmannschaft hast du unlängst ein Video gemacht. Was läuft schief bei Borussia Mönchengladbach?
Alles.
Und da haben die Gladbacher sich gefreut, denn sie haben gesagt, immer wenn du oder wir bei Calcio Berlin eine große Kritik vornehmen, ab dann läuft es besser bei der Mannschaft, ab dann wird nur noch gewonnen. Die waren glücklich und haben dann 0-3 zu Hause von Freiburg kassiert und sind vor allem in Halbzeit 2, doch ordentlich auseinandergebröselt. Halbzeit 1 war sehr, sehr in Ordnung, ehrlich gesagt.
Ja, so also passend zu Ostern ist Borussia Mönchengladbach begraben worden. Ich weiß allerdings nicht, ob sie wieder auferstehen werden. Denn das war ein Spiel, wo, wenn du nicht weißt, also ich glaube, Seoane hat ja eigentlich eine recht klare Jobgarantie bekommen, eine Zusicherung, dass er nicht gefährdet ist zuletzt. Aber eigentlich ist das die Art Partie und auch die Art Spielverlauf, die dich im Kontext einer ja eh schon verkorksten Saison spätestens dann den Job kostet.
Ja, also ich finde auch, denn, also ne, kurze Anmerkung, Return of the Omlin, zurück im Kasten. Gladbach, Rückrundentabelle, Platz 15. Also weißt du, das sind einfach nicht die Ansprüche und einem Trainer, der in der Rückrundentabelle auf Absteiger-Level coacht, eine Jobgarantie zu geben, ist dann vielleicht auch nicht die Lösung. Und ich bin mir aber auch ganz, ganz sicher, dass diese Jobgarantie im Sommer sehr genau überdacht wird.
Ja, muss sie, weil ich, also es ist aktuell schwer vorstellbar, wie es in dieser Konstellation weitergehen soll. Und also die Größe an Veränderungen und auch vor allem Kaderveränderungen, die Gladbach braucht, da kriege ich jetzt schon echt, wäre jetzt schon schwindelig, wenn ich bedenke, was da im Idealfall im Sommer alles passieren müsste. Mal zum Spiel. Das Ganze wird sehr, sehr früh allerdings in Richtung Freiburg auf den Weg gebracht. Das ist bereits in der 7. Minute, glaube ich, ist es Michael Gregoritsch, der da die erste Chance nutzt. Und das ist auch wieder so ein Fall von, da setzt sich Freiburg einfach wiederholt körperlich gegen die Gladbacher in der Defensive durch.
Ja, du sagst es. Ich glaube, es sind drei Situationen in Folge.
Ja.
Der Ball landet dann bei Salai in der zweiten Reihe. Der schließt ab, wird abgefälscht von Luca Netz. Und dann darf Gregoritsch auf gar keinen Fall bei so einem, wirklich, der Ball kommt, da liegt Schnee drauf, als er runterkommt. Ja, der Ball ist wirklich 10 Sekunden in der Luft und Gregoritsch, glaube ich, nimmt den Volley im Fünfer, so ungefähr.
Ja.
Also, nie im Leben darf Gregoritsch da ans Tor kommen, macht aber, ans Ball kommen, an den Ball kommt, verdammte Axt, macht aber das Tor und unterstreicht ja auch nochmal seine, aktuell sehr, sehr gute Form.
Sehr, sehr gute Form. Ich finde auch, dass, also wirklich, dass der Aspekt so, körperliche Überlegenheit in dem Spiel auch ein klarer Faktor gewesen ist, ein sichtbarer Faktor gewesen ist, der sich bei mir auch vor allem eingebrannt hat, basierend auf einem Duell. Es gab einmal eine Situation zwischen Julian Weigel und Merlin Röhl, wo Merlin Röhl aus Julian Weigel so eine Art Minimark-Bartra macht, weil er geht, ja, er legt den Ball halt vorbei und die haben ein Laufduell und innerhalb von 10 Metern nimmt Merlin Röhl Julian Weigel 5 davon ab. Also es ist wirklich Wahnsinn, also wie er überhaupt nicht hinterhergekommen ist, überhaupt nicht in der Lage war, da irgendwie mitzugehen. Und also Merlin Röhl haben wir jetzt schon auch ein paar Mal drüber gesprochen, ist ja, ja auch wirklich ein Freak of Nature, der ja auch dann nochmal später das 2:0 nachlegt, wo fairerweise Omlin in seinem Comeback-Spiel auch definitiv nicht gut aussieht bei dem Gegentor. Aber also Röhl, Keitel, Eggestein, das ist schon auch einfach ein sehr, sehr robustes, körperlich starkes, laufstarkes Mittelfeld, das Freiburg da ins Spiel geschickt hat.
Oh ja, also du hast jetzt Röhl gerade schon angesprochen, der hat mir auch in diesem Spiel sehr, sehr gut gefallen. Keitel war ja in der Dreierkette zu finden in diesem Spiel, aber natürlich immer aufgerückt und ganz klar derjenige, der hinten rausgespielt hat. Aber nach diesem 1:0 in der 7. Minute, das will ich wirklich nochmal betonen, davon kann sich niemand was kaufen und das sollte keine Jobgarantie für irgendjemand bedeuten, aber Gladbach gibt sich nicht auf, ne? Also sie haben wirklich einige Chancen. Rocco Reitz scheitert an Eggestein, dann ist es Jordan, der nach einer Ecke eine gute Chance hat und dann ist es, glaube ich, zweimal Gregoritsch, der für die Freiburger bei Standards rettet. Also der Schütze des 1:0 auch hinten sehr, sehr wichtig. Und da dürfte es auch wirklich nach allen Regeln des Fußballs 1:1 stehen, tut es aber nicht und du sprichst es an, in Halbzeit 2 machen die Freiburger den Deckel drauf, Merlin Röhl, Abschluss aufs kurze Eck, hat beim Abschluss auch viel zu viel Zeit und Jonas Omlin sieht da nicht gut aus, macht da einen sogenannten Riemann.
Macht einen sogenannten Riemann, definitiv, und das dritte legt dann Litz Doan nach und was ich halt bezeichnend finde, ist bei den beiden Gegentoren, beim 0:2 und beim 0:3, ist ausschlaggebend eigentlich eine Sequenz, in der die Gladbacher in jeden einzelnen Zweikampf konsequent zu spät reinkommen. Also es ist der zweite ist, glaube ich, Durchbruch über die aus Freiburger Sicht linke Seite, über die Höhler-Seite und die spielen von hinten raus und der Ball geht auf den Linksverteidiger raus und Gladbacher läuft an, ist aber nicht in der Position, auch nur ansatzweise in den Zweikampf reinkommen zu können. Pass 1 weiter nach vorne, der nächste Gladbacher läuft an, ist aber auch zu weit weg, um Druck auf den Gegenspieler zu machen. Der nächste Pass kommt wieder und dieselbe Situation und hast du eine Sequenz, wo Gladbacher Spieler nichts gemacht haben, außer sich selber aus der Szene zu nehmen und dann hast du drei Leute überbrückt, die halt nicht mehr in die Szene reinkommen oder nicht mehr zurückkommen und da muss man sagen, das ist natürlich auch eine individuelle Angelegenheit, aber Pressingverhalten einer Mannschaft und dafür zu sorgen, wenn Spieler in der vordersten Reihe anläuft, dass die Spieler dahinter schon in der Position sind, um da dazwischen spritzen zu können, Druck machen zu können. Das ist mannschaftstaktisches Verhalten. Und das ist bei Gladbach einfach null vorhanden. Also ein Positivbeispiel zum Beispiel ist, wie die Augsburger pressen. Das Augsburger Pressing ist sehr, 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 sehr gut. Das Anlaufen ist sehr, sehr gut und das funktioniert so gut, weil das Timing richtig ist. Weil die Spieler, die hinter dem ersten Anlaufspieler kommen, da sind, dran sind, griffig sind. Und bei Gladbach klappt das null. Und die werden dann beim 0:2 und 0:3 auf super einfache Art und Weise ausgehebelt.
Das wurde ja auch entweder im Live-Kommentar, glaube ich, oder in der Zusammenfassung auch gesagt, ne, die Gladbacher Pressing-Struktur, das funktioniert halt einfach nicht und du machst eigentlich nichts anderes, als deine eigenen Spieler damit rausnehmen und dir selbst Nachteile schaffen und so geht dieses Spiel dann auch 3:0 aus, die Gladbacher sind dann auch geschlagen und es ist natürlich für eine Mannschaft absolutes Gift, wenn die, denn rein statistisch ist nach Abschlüssen, Expected Goals, ne? Ist Gladbach in diesem Spiel okay? Ist irgendwo in der Nähe von Augenhöhe? Es ist zumindest kein Spiel, was 0-3 ausgehen sollte. Und dass du bei so einer Leistung dann hinten raus eben doch ordentlich auseinanderbrichst und gar keinen Zugriff mehr bekommst nach der ordentlichen ersten Halbzeit, das ist natürlich einfach eine Entwicklung. Das ist wirklich schlimm und das geht nur in eine Richtung bei Gladbach. Es geht nur in eine Richtung.
Es geht nur in eine Richtung. Ich glaube, du hast noch die Möglichkeiten, eine Notbremse zu ziehen. Die gibt es noch. Ich glaube, also man sagt gefühlt seit 3 Jahren, dass der kommende Sommer extrem wichtig wird. Aber das wird auch für den kommenden gelten, weil also die Lage sonst tendenziell nur noch prekärer wird. Ist natürlich jetzt saubitter, dass sich Manu Kone wieder verletzt hat, nachdem die Leistungen ja auch nicht überragend waren, wieder nicht in der Lage sein wird, sich ins Schaufenster zu stellen. Interessierte Clubs wieder womöglich einen verletzten Spieler kaufen müssten. Das drückt natürlich alles die Chancen darauf, dass du eine Ablösesumme generieren kannst, die du dir vielleicht davon versprochen hast und die du auch einplanst oder eingeplant hast, um den Kader entsprechend weiterzuentwickeln, umzustrukturieren in eine bestimmte Richtung, die, wenn es Seoane bleiben soll, und da muss man aktuell ein großes Fragezeichen setzen, auch, glaube ich, eher in eine Umschaltrichtung geht als in eine Ballbesitzrichtung. Das sehe ich zumindest unter Seoane nicht so richtig. Also ein Spieler, der ja auch mit Gladbach in Verbindung gebracht wird, ist, glaube ich, Asano vom VfL Bochum, wo man erstmal, glaube ich, als Gladbacher sich mit der Nase rümpft, aber der zumindest zu der Idee schnell kontern, umschalten passen würde. Ich habe auch, glaube ich, am Wochenende zum Spiel, glaube ich, zu den Gegentoren 2 und 3 einen Tweet abgesetzt und da hat mir jemand auf Twitter von Gladbach, glaube ich, geschrieben, ich soll mir mal das Hans-Meyer-Interview auf Sport 1 anschauen zur aktuellen Gladbacher Situation. Und das habe ich.
Boah, wie alt ist denn Hans Meyer heute?
Ich glaube 81, ja 81 tatsächlich.
Ah, okay.
Ja, ich glaube auch schon. Also ist krass. Also ich glaube, aber ja, der ist mittlerweile über 80.
Ich hätte ihm 6 Jahre mehr gegeben. Ich habe gerade nachgeschaut. Okay, wow. Er ist vollkommen richtig. 81. Ich dachte, Hans Meyer wäre wirklich so richtig, richtig alt inzwischen.
Hat sich auch gut, also rein, wie ich es gesehen habe, optisch ganz gut gehalten und da wirkt auch generell noch sehr, sehr scharf. Und der hat Folgendes gesagt, was ich sehr, sehr bezeichnend finde. Seit dem Verlust von Lucien Favre bin ich der Meinung, dass die klugen Gedanken unserer Trainer selten darauf ausgerichtet waren, die Wertigkeit der Drecksarbeit in unserer Mannschaft hochzuhalten.
Ha. Ja. Ja.
Also.
Ja, ist schon richtig. Ist schon richtig. Wer waren die letzten harten war der letzte Gladbach-Mannschaft, wo du sagst, gegen die spielen war absolut ätzend?
Das war, glaube ich, noch eine, also würde ich fast sagen, war noch eine Favre-Gladbach-Mannschaft. Also ich glaube, Marco Roses Gladbach im ersten Jahr war auch stark. Ja. War eine sehr gute Mannschaft, aber ich würde schon sagen, dass es, glaube ich, vergessen viele, weil Lucien Favre eben auch ein sehr kontrolliertes Spiel hatte, gut am Ball war die Mannschaft, aber das Fundament, auf dem erfolgreicher Favre-Fußball damals gebaut gewesen ist, ist halt absolute defensive Disziplin. Im Prinzip keine Fehler gemacht, die Mannschaft war super, super gut organisiert und das Fundament, auf dem diese tollen Gladbacher Jahre gebaut worden sind, ist eine sehr, sehr große defensive Stabilität gewesen von Borussia Mönchengladbach. Ich gucke mal, ob ich eine Live-Recherche das hinkriege, weil ich meine auch, das waren damals so Jahre unter Favre, wo die teilweise kaum Gegentore kassiert haben oder nur sehr, sehr wenige in der Bundesliga.
Ja. Ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Mal festgehalten, dass Ballbesitz einfach, weil wir gerade über eklig zu bespielen und du hast von defensiver Disziplin und harter Defensivarbeit geredet, eine Mannschaft, die den Ball dominiert und es dir sehr, sehr schwer macht, irgendwie überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist auch ziemlich ätzend. Das zählt schon auch als eklig zu bespielen. Wenn du einen Gegner hast, wo du weißt, die Defensive ist knallhart und wenn die den Ball einmal haben, kriegen wir den nicht die nächsten 8 Minuten, das bereitet wenig Freude.
Also Lucien Favre hatte 2 Saisons, die Saison 11-12 und die Saison 14-15. Da haben sie in der Saison 11-12, als sie Vierter wurden, direkt unmittelbar nach dem Relegationsjahr, in 34 Spielen 24 Gegentore kassiert in der Bundesliga. In dem Jahr, wo sie Dritter wurden, 14-15, waren es 26 Gegentore. Also deutlich weniger als ein Gegentor pro Spiel. Das ist das Fundament gewesen, auf dem diese erfolgreiche Gladbacher Mannschaft aufgebaut worden ist.
Also mit 24 Gegentoren wärst, und das nach 34 Spielen,
ja.
Wärst du jetzt gerade die zweitbeste Defensive der Liga.
Jetzt schon wärst du das, ja.
Ja, aber das zeigt schon, wie, das ist absolut beeindruckend. Und keine Ahnung, wir müssen also das Fass Gladbach nicht jetzt wieder ganz groß besprechen. Wir können auch einfach mal sagen, dass die Freiburger sich, genau wie die Augsburger übrigens, auch auf 36 Punkten schon auch umgucken in Richtung Europa. Es wäre, glaube ich, das dritte Mal in Serie für Christian Streich und den SC Freiburg, sich für Europa zu qualifizieren. Das gab es in der Vereinsgeschichte noch nie. Wenn das Ganze nicht auf Kosten von Eintracht Frankfurt passieren würde, wäre ich absolut dafür.
Ja, ich könnte mich auch damit sehr gut arrangieren, würde ihnen das auch definitiv gönnen. Und ja, also die Freiburger machen das wieder gut. Und ich finde, es gibt einige so Freiburger Spieler, die so ein bisschen unterm Radar laufen, was ihre Leistung angeht, weil ich finde zum Beispiel Maxi Eggestein, glaube ich, leidet darunter, dass es für uns damals alle so ein bisschen im Kollektiv enttäuschend war, dass es dann letztendlich von Bremen nur nach Freiburg ging und auch so ein bisschen ja auch fast eine, also eine Flucht war, aber ja auch dann bei Werder zuletzt nicht mehr gut geklappt hat. Und ein Spieler war, der, ich glaube, zu seinen Spitzenzeiten, höchster Marktwert 2019 wurde auf 30 Millionen geschätzt und man hat irgendwie sich mehr von ihm erwartet, gesamtkarrieretechnisch, aber der spielt bei Freiburg eine absolut blitzsaubere Saison, was die Leistung angeht.
100%. Ich glaube auch bei Maxi Eggestein, dass wir da einfach, so wie es halt häufig auch mal ist, ne, der war halt sehr jung und super gut in Form und dann ist ja in jeder Fußballnation oder in jeder, überall wo Fußball gespielt wird, professionell, guckt man dann drauf und denkt, oh, das ist er, das ist the next big thing und nicht jeder kann the next big thing sein. Und das, was Maxi Eggestein macht, der jetzt, wie alt ist Maxi Eggestein, 26?
Ich glaube 27. Hättest du mal
geschätzt? 27. Der spielt seit 7 oder 8 Jahren Bundesliga-Stamm, jede einzelne Saison und niemals kannst du drauf gucken und sagen, Katastrophensaison von Maxi Eggestein, das passiert nicht. Von daher schließe ich mich da an. Anderer Spieler, wir haben ihn gerade eben schon kurz erwähnt, ich habe so Bock, die Entwicklung von Merlin Röhl weiterzuverfolgen.
Ja, auf
also,
jeden Fall.
Also, der macht mir Freude, das gibt's überhaupt nicht.
Es ist krass, weil es ist wirklich dieses unverschämte Paket aus dieser Physis und dann auch der Beschlagenheit am Ball. Also ich glaube, ich gehe davon aus, dass er in die kommende Saison als absoluter Stammspieler reingehen wird, dass er sich gerade jetzt schon dahin spielt und darauf habe ich sowas von Bock. Ich glaube, das kann auch so ein Spieler sein, der innerhalb von einem Jahr nächste Saison komplett explodiert.
Ey, keine Ahnung, also wenn du mich fragst, heute in 12 Monaten hat Merlin Röhl dann ein Länderspiel gemacht, dann sage ich nicht 100% auf gar keinen Fall nein. Ich bin gespannt, sage ich dann. Ist ihm zuzutrauen. Ich würde noch einen Gladbacher herausheben wollen, der finde ich die ganze Saison, Alter, wo ich sage, komm, ich weiß, du bist noch nicht lange da, aber geh, Junge. Lauf davon, wie Danger Dan mal gesagt hat, Frank Honorat. Das ist der Einzige, der sich jedes einzelne Spiel komplett den Arsch aufreißt, Kilometer frisst wie ein Bekloppter. In diesem Spiel wieder ganz klar der beste Gladbacher. Für mich über die Saison 100% der beste Gladbacher. Und also der kann einem fast leid tun da.
Gehe ich mit. Ich würde vielleicht Alassane Player dagegen halten. Dem würde ich sagen, der mischt da auf jeden Fall auch mit in der Frage. Ja. Aber Honorat macht es wirklich gut und an dem liegt's nicht. Ich glaube auch, dass er sogar nicht mal immer ideal eingesetzt wird, dass er gerade, dass es ein bisschen undankbar für ihn ist, wenn er dann in dieser Schienenverteidigerposition hinten auftauchen muss in der Fünferkette. Aber ich finde auch, er macht das mit Abstand in der Partie am besten und ist ganz, ganz oft der beste Gladbacher auf dem Platz.
Wir gehen weiter, oder?
Ja.
Dann gehen wir zu Bremen gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger gewinnen zum ersten Mal seit dem 15. Spieltag. Es ist der 16.12. Die Bremer mit dem 5. Nicht-Sieg in Folge, 4. Niederlage. Werder Bremen hatte von Anfang Dezember ja diesen Run mit 18 Punkten aus 9 Spielen. Halleluja, ein Glück haben die den gehabt, Alter. Weil alles, was außerhalb von diesen 9 Spielen passiert ist, ist eine absolute Katastrophensaison für Werder.
Ist eine Vollkatastrophe und die, also zeigt sich ja auch in verschiedenen Bereichen, eben jetzt in einem Punkt aus den letzten 5 Spielen. Sie stehen in der Expected Points Tabelle, also in der Bundesliga Tabelle stehen sie ja sogar recht glimpflich da mit dem 10. Tabellenplatz, auch wenn da.
Aber da ist Bayern auch Tabellenführer, also.
Ja. Das stimmt, in der Expected Points Tabelle ist Bayern Tabellenführer, aber Werder Bremen ist da eben 14. Und das finde ich, glaube ich, zeigt schon so ein bisschen, dass man auch deutlich mehr Pech hätte haben können. Vor allem ist der 14. Platz ja auch tatsächlich nicht so wahnsinnig weit weg. Das ist ja schon, also du bist 4 Punkte von Tabellenplatz 15 entfernt. Also es kann Werder schon noch passieren, dass sie bis an den Rand der Abstiegszone gegebenenfalls durchgereicht werden, was halt nicht mehr passieren wird. Aufgrund, glaube ich, der fehlenden Qualität der Mannschaften ganz unten drin ist, dass es nochmal richtig akut wird. Und das ist fast schon das ganze große Glück, denn einiges passt nicht. Und ich glaube auch gerade ist so die Gesamtstimmung rund um Werder Bremen ziemlich düster, ziemlich negativ, weil auch die Aussicht auf die kommende Saison von einigen Faktoren so ein bisschen getrübt wird. Man hat jetzt 2 Jahre Ole Werner und das hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Schritt vor, 2 zurück, weil so fühlt sich das jetzt gerade auch so ein bisschen an, rein sportlich.
Der tanzt hin und her, du hast vollkommen recht. Ein Schritt nach vorne, 2 zurück, ein nach vorne, 100%. Ich meine, wir haben vor 8 Wochen, haben wir in Frag Calcio noch Fragen bekommen wie Werder Bremen, international, wo zum Glück auch alle im Umfeld von Werder Bremen, die was zu sagen haben, gesagt haben, nein, wir sind nicht bekloppt, Mann. Und ja, das hier ist die Realität von Werder Bremen. Ein Satz aber dazu, fairerweise, 5 Änderungen wegen Gelbsperren und Verletzungen ist natürlich auch eine harte Nummer.
Also die Mannschaft war, es war nicht ideal, also zum Beispiel aber das erste Mal sogar, dass Skelly Alvero in der Startelf gestanden hat für Werder Bremen es war ja das Dreier-Mittelfeld da, Bittencourt, Romano Schmid und dann Alvero als der zentrale Spieler, als so ein bisschen der eigentlich der Sechser sein sollte und das ist, glaube ich, nicht seine Idealposition, die Sechs, weil ihm fehlt A, glaube ich, noch so ein bisschen die Positionsdisziplin. Hab mir im Nachgang nochmal alle seine Defensivaktionen angeschaut, dieses Spiels. Und da ist eine ganz exemplarische dabei, wo er nach vorne schiebt, versucht irgendwie ins Pressing zu kommen, einen hohen Ballgewinn zu erzwingen, das nicht gelingt. Und er erstmal tatsächlich für so 2-3 Pässe von Wolfsburg stehen bleibt, bevor der Rückwärtsgang einschaltet. Also das hat so ein bisschen gedauert. Und ich glaube, das ist ein Thema Positionsdisziplin und auch ein bisschen zu unsauber im Passspiel, um da so diese ordnende Hand sein zu können aus der zentralen Position da heraus. Aber gleichzeitig, weil ich glaube, Jens Day war gelbgesperrt, Sende Lünen hat, glaube ich, erkältungsbedingt. Ich wünsche mir sehr, sehr dringend, dass einmal noch in dieser Saison zumindest Lünen, Stay und Alvero das Dreier-Mittelfeld von Werder Bremen bilden dürfen, weil ich glaube zumindest, dass es eine Spielerkonstellation ist, die gemeinschaftlich sehr viel Potenzial hätte.
Ja, eine Spielerkombination, auch von der man das Gefühl durchaus haben kann, dass der Trainer sie nicht so gerne auf dem Feld sehen möchte. Aber ja, das wäre interessant. Auf der anderen Seite, das ist ja jetzt eigentlich noch viel spannender, wenn es nicht Wolfsburg wäre, gibt's einen neuen Trainer, Ralf Hasenhüttl, nach 5 Jahren, 6 Jahren, zurück in der Bundesliga und lässt seine Mannschaft im 3-4-3 aufstellen, aber ziemlich flexibel, muss man sagen. Ne? Das sieht mal hin und wieder aus wie Viererkette, 4-3-3. Das variiert auf jeden
Fall. Also vereinfacht gesagt,
was eigentlich?
Vereinfacht gesagt hätte ich es darauf runtergebrochen, dass sie im Aufbau vor allem 4-2-4 gespielt haben, also im tiefen Aufbau mit Cesiger als Linksverteidiger und wenn es dann Richtung Werders Hälfte ging, ist dann Joachim Mähle aus der Rechtsverteidigerposition sukzessive weiter vorgeschoben in die letzte Linie und da wurde aus diesem 4-2-4 häufiger ein 3-2-5. Was ich beachtenswert fand, ist, dass Mähle und Baku im Grunde auf derselben Seite gespielt haben.
Nicht nur im Grunde, die haben, ganz nominell
auf derselben Seite gespielt. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil das ja eigentlich eine Sache ist, die ich so nicht erwartet hätte. Die aber auch, finde ich, ganz, ganz ordentlich funktioniert hat, weil es sind, glaube ich, beide Spieler, die sowohl ganz außen als auch im Halbraum spielen können, die beide, glaube ich, tendenziell darüber kommen, dass sie offensiv Kombinationspotenzial mitbringen. Und das, glaube ich, hat man im einen oder anderen Moment zumindest auch gesehen.
Ich meine, also ist der erste Sieg seit Mitte Dezember demnach. Ja, allerdings müssten die Bremer vorher in Führung gehen, denn Woltemade hat vorher eine Großchance.
Riesenchance.
Perwan pariert den super. Weiterhin kein Bulli-Tor für Woltemade. Schade, schade. Es ist mal Zeit, dass der Junge sich mal belohnt. Aber er ist nicht der Einzige, der Sachen liegen lässt. Marvin Ducksch auch noch eine große Chance. Und das ist die beste Bremer Phase. Und die endet dann mit einer roten Karte für Anthony Jung. Und da ist echt, ich habe die mir ein paar Mal angeschaut. Das ist eigentlich ganz interessant, weil der beginnt halt zu ziehen. Da ist er nicht letzter Mann. Ne? Da ist noch ungefähr 10 Meter to go bis zum letzten Mann. Aber er zieht halt die ganze Zeit weiter. Ja. Und als Behrens sich fallen lässt, clever von Behrens, ist Anthony Jung letzter Mann, fliegt vom Feld, beschwert sich bei seinem Torwart, dass er nicht rauskommt, wo ich sagen muss, Bruder, also sorry,
nein.
Das ist, glaube ich, nicht derjenige, der den Fehler gemacht hat.
That's on you. Also das ist Anthony Jungs Ding, das Ganze, und zwar sein Ding alleine. Dass das so ausgeht, wie es ausgeht, ist natürlich extrem bitter für Werder Bremen. Du hast die Chancen beide schon angesprochen. Bei der Duck-Chance ist ja auch Woltemade in der Entstehung maßgeblich beteiligt. Aber das Tor fehlt ihm tatsächlich. Aber was ja ganz offensichtlich ist, ist, dass Woltemade kein Tor braucht, um anderen Vereinen aufzufallen. Das, glaube ich, spielt auch mit rein in die Werder-Stimmung allgemein gerade. VfB Stuttgart ist ja wohl ganz konkret an Nick Woltemade interessiert. Ist stand jetzt ablösefrei.
Und er ist ja auch ablösefrei.
Er ist ablösefrei, genau. Ist ablösefrei. Ich glaube, das hat man auf Werder-Seite so ein bisschen verpennt, da frühzeitig den Spieler an sich zu binden. Und das könnte einem jetzt ordentlich auf die Füße fallen, weil ich glaube nicht, dass der VfB ihn einplanen würde als jemand, der sofort starten soll. Aber ich glaube zumindest, dass man, wenn man die VfB-Transfers des letzten Sommers sieht und man sieht, was die zuletzt gemacht haben, dann ist es meistens schon irgendwie ein Gütesiegel, wenn der VfB Interesse an einem Spieler hat. Und dann hast du noch Eren Dingci, der jetzt zwar zurückkommt, aber die neuesten Berichte sagen ja, dass er keine Kaufoption für Heidenheim ist, aber dass Dingci wohl auch eine bis, glaube ich, nach Saisonende geltende Ausstiegsklausel haben soll von 5 Millionen Euro. Das heißt, zwei Spieler, glaube ich, mit denen Werder Bremen nächste Saison durchaus viel Spaß haben könnte, die, glaube ich, auch Fans abholen würden als Konstellation vorne drinne. Läufst du akute Gefahr, dass die beide dir für ja sehr, sehr wenig Kohle am Ende durch die Lappen gehen?
Und ja, nicht nur der, denn Marvin Ducksch und Werder ist ja so ein bisschen eine Beziehung, die in den letzten Wochen ein bisschen kriselte, aber zur Wahrheit gehört eben auch, seit Marvin Ducksch aufgehört hat zu treffen, haben die noch ein Spiel gewonnen.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl, dass Marvin Ducksch nicht glücklich ist, wie er in Bremen behandelt wird. Da würde ich zwar auch zum Teil sagen, dein Problem, Marvin, sorry.
Ist es auch, aber ändert nichts daran, dass er vielleicht weg will.
Genau, und also das wäre natürlich schon rabiate Schläge für Werder Bremen, wenn der Mann sich auch noch verdrücken würde. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Spiel, denn klar ist, dieser Anthony Jungplatzverweis leitet das Spiel in eine Richtung, denn wenige Minuten später fällt das Tor durch Lacroix. Das ist eine Ecke, dann, ich glaube, Zetterer irgendwie am Ball, der kommt zu Gerhard, der hat ungefähr 8 Minuten Zeit im gegnerischen 16er, legt ab auf Lacroix, der hat auch zu viel Zeit und der jagt den Ball zum 1:0 ins Tor.
Genau das tut er, es ist, glaube ich, erst das, Werder hat erst 7 oder 8 Gegentore nach Standard kassiert und steht damit so rein im Vergleich eigentlich ziemlich gut da, aber was zugelassene erwartete Tore nach Standards angeht, sind sie in der Bundesliga eigentlich auf Platz 17, also verteidigen das also nicht so gut, wie es vielleicht die Zahlen hergeben, hat man in der Szene vielleicht auch ein kleines bisschen sehen können. Zweite Halbzeit dann verläuft dementsprechend, wie ein Spiel verläuft, mit einer Mannschaft in Überzahl, zumindest einen großen Teil davon. Wolfsburg dann natürlich balldominant, natürlich mehr vom Spiel. Werder hat, glaube ich, noch einen einzigen Abschluss in der zweiten Halbzeit und der ist so von der Strafraumkante, kommt, glaube ich, von Romano Schmid in der 66. Minute, also kommt quasi gar nichts mehr, ist natürlich auch schwierig mit einem Mann weniger. Was dann passiert ist, dass also er war sich noch nicht sicher, ob wir es wirklich ernst gemeint haben, dass er der dümmste Spieler der Bundesliga ist und um den Ruf wirklich zu untermauern und sicher zu gehen, dass es kein anderer ist außer er selbst, hat sich Maxence Lacroix dann den nächsten Platzverweis abgeholt.
Ey, aber ich sag dir ganz ehrlich, also ja, ich meine wahrscheinlich, aber er ist doch nicht mal richtig letzter Mann. Für mich ist es, ganz im Ernst, du kannst ihn mit Dunkelgeld davonkommen lassen in meinen Augen.
Kannst du schon, aber es ist trotzdem bezeichnend, dass er sich selbst wieder über einen Lapsus in der Konzentration, in der Umsetzung von einer sehr, sehr simplen Sache eigentlich, selber in die Situation bringt, wo er darauf angewiesen ist, dass der Schiedsrichter Gnade walten lässt und ihn mit Dunkelgeld davonkommen lässt, weil er selber etwas sehr, sehr Simples nicht gut macht. Ich glaube, auch Maxence Lacroix ist so ein Spieler, ich meine auch, sein Vertrag müsste im Sommer auslaufen, wenn es da keine Verlängerung gab, die ich nicht mitbekommen habe. Und Vertrag bis 2025 mittlerweile. Aber ich dachte, trotzdem,
dass er noch ein Jahr haben müsste, ja.
Ein Jahr hat er noch, aber ist auch so ein Spieler, wo ich sage, der ist halt ein Abstellen von diesen Fehlern davon entfernt, dass der immer noch ein Top-Innenverteidiger werden kann, weil er ist immer noch auch erst 23 Jahre alt. Aber die Menge an dummen Sachen, die Maxence Lacroix in einer Saison zustande bringt, die ist wirklich schon bemerkenswert.
Was ich so wahnsinnig finde, ist, dass er es in der ersten Saison nicht gemacht hat. Also diese Saison ist es katastrophal geworden, letzte Saison hat sich's angedeutet, aber diese Saison ist eine Katastrophe. Ganz grundlegend muss man ja sagen, ich weiß den Versuch der deutschen Schiedsrichter zu schätzen, Wolfsburg mit Platzverweisen in die zweite Liga zu schicken, denn wirklich in meinen Augen hat Wolfsburg mindestens allein in den letzten 2 oder 3 Wochen 2 fragwürdige Platzverweise kassiert.
Ja, also der Wimmer-Platzverweis war ja ein Skandal.
Genau, und für mich ist wirklich dieser Lacroix-Platzverweis, bin ich mir echt nicht sicher, ob ich ihn geben würde, ist aber scheißegal. Lacroix' dritter Platzverweis in dieser Saison, der Junge ist 23 Jahre alt, spielt 3 Jahre Bundesliga, ist Top 15 Platzverweise in der Bully.
All time.
Ja, Mann, ist ein Alltimer. Ist jetzt schon ein Alltimer. Also, wenn man es ganz genau nimmt, ist er quasi auf Level mit einigen anderen Namen. Also, ich hätte auch sagen können, er ist irgendwie Top 23. Ich glaube, es gibt 23 Spieler, 8 davon haben irgendwie 6. Aber er ist mittendrin. Und die Kombination ja auch, ich meine, 3 Tore, 3 Platzverweise dieser Saison. Es ist schon wild auf jeden Fall, was die da abziehen. Aber es sorgt dafür, dass Bremen sich ein klein bisschen aufbäumt. Zumindest optisch denkt man, dass da was geht. Aber das auch nur ganz, ganz kurz, denn dann ist Paredes zum Beispiel da mit einer sehr, sehr guten Chance, wird auf der Linie geklärt. Und kurz darauf ist dann Lovro Meier im 1-gegen-1 gegen Zetterer nach einem Fehlpass von Naby Keita, wo man auch sagen kann, ich glaube, die Nummer kann man dann auch bald mal schließen, die Akte Naby. Und dann steht's 0:2 und Werder Bremen, ja, steht, wie gesagt, diese 18 Punkte aus 9 Spielen ist die Lebensversicherung für diese Saison.
Yes. Sag wohin.
Ach so, ja, wir müssen ja weitermachen.
Ja, ich dachte, wir sind nicht vorbei.
Mal gucken, was du noch so zu bieten hast. Ich meine, wir sind doch durch mit dem, wir haben noch ein Spiel am Samstag. Und das ist mal wieder die Jungs vom Bayerkreuz, die in Minute 90 plus ein Spiel gewinnen. Hochverdienter Sieg. Die Art und Weise ist mal wieder absoluter Vollwahnsinn.
Es ist Vollwahnsinn, aber es ist halt ein Vollwahnsinn, wo ich jetzt nicht mich hier hinsetzen kann mit einem Straight Face und sagen kann, das ist Glück. Denn wir haben den Punkt hinter uns gelassen, nein, wo das nein. Glück ist. Weil, also erstens, die belagern und bombardieren ja wirklich dieses Tor von Baumer mit Abschlüssen. Also ist ja wirklich
über 4 Expected Goals.
Über 4 Expected Goals. Ich glaube, also vereinsinterner Saisonrekord, was die Abschlüsse angeht pro Spiel. Also weit über 30, glaube ich, sind es gewesen in Summe. Und sie haben ja lange vor diesen Crunch-Time-Minuten, die ja mittlerweile zu so einer Art Leverkusen-Minuten werden, haben sie ja, genügend Gelegenheiten, den Führungstreffer der TSG zu egalisieren. Auf den können wir ja zuerst mal zu sprechen kommen. Hoffenheim geht nämlich in Führung in Leverkusen und sie tun das über einen sehr schön ausgespielten Doppelpass zwischen Bayer und Weghorst, die, muss man mittlerweile sagen, wirklich richtig gut miteinander harmonieren, die, glaube ich, echt eine gute Synergie miteinander haben. Und Maxi Bayer erzielt da dann tatsächlich sein Saisontor Nummer 13.
Muss man auch wirklich sagen, ich meine, der hat halt diese 7 oder was an den ersten 8 Spieltagen gemacht und das danach denkst du dann immer so, der hat ja da einen Streak gehabt. Aber das sind 13 gottverdammte Tore für einen Mann, der letzte Saison an Hannover 96 ausgeliehen noch war. Also das ist schon verdammt gut und du sagst es, die Kombination Weghorst-Bayer bei dem 1-0 macht Wout Weghorst wirklich absolute Prime-Wandspieler. Genau, das muss ein großer Wandspieler machen. Und diese Kombination Weghorst-Bayer ist ja auch, wenn man es genau betrachtet, dieser eine, beide abschussstark, aber der eine eben pfeilt schnell, der in die Tiefe geht, der andere groß, kopfballstark und ein guter Passgeber. Das ist einfach ein geiles Duo, muss man so sagen. Es ist ein beschissenes Trikot, in dem die spielen, aber es ist ein geiles Duo.
Es ist ein geiles Duo und ich würde auch, also Maxi Bayer gilt ja auch als ein Spieler, der für den Sommer, glaube ich, ein großer Wechselkandidat ist. Und ich wünsche ihm sehr, also Leverkusen ist ja wohl einer der Vereine, die sogar interessiert sein sollen. Ich wünsche ihm einen Wechsel zu einem Verein, wo er in der Doppelspitze spielen kann. Weil ich glaube, das tut ihm richtig gut, so einen Fixpunkt neben sich zu haben, der auch viel Aufmerksamkeit bindet und um den herum er sie eben sich in die Freiräume bewegen kann. Und auch tendenziell, glaube ich, eine Mannschaft, die gerne mal umschaltet, gerne mal kontert, weil ich finde ihn vor allem dann immer sehr, sehr stark, wenn er mit Dynamik, wenn er mit Raum auf eine gegnerische Defensive zulaufen kann. Da macht das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und beim ersten Gegentor würde ich noch sagen, und es ist wahrscheinlich unbeliebt, das jetzt gerade zu sagen, weil er gerade Deutschlands Darling ist. Ich finde nur zumindest beim ersten Tor und er gleicht es mehr als genug wieder aus hinten raus, aber Robert Andrich sieht nicht gut aus beim Gegentor, denn er geht da erst außen mit, wird da von einem Spieler mitgezogen, den Laufweg muss er auch mitgehen, fair enough, aber orientiert sich dann viel zu spät und viel zu langsam ins Zentrum hinter Tabsoba rein, der nach vorne verteidigen muss, so ein bisschen, weil da jemand auf ihn zukommt. Also möchte ich nur sagen, weil das ist jetzt gerade so ein bisschen, glaube ich, der große Andrich-Hype-Train. Jetzt können Leute auch sagen, ich bin nur butthurt, weil Anton Stach nicht spielt für Deutschland. Fair enough, ist okay. Aber ich möchte es nur anmerken, dass ich finde, dass das Verteidigungsverhalten bei dem Tor nicht ideal gewesen ist.
Was ich übrigens wieder interessant fand, auch bei Leverkusen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ein Selbstvertrauen in dieser Mannschaft herrscht, das wissen wir eh, das ist kein Geheimnis. Aber auch da wieder, ne, Stanisic sah so aus wie der gesetzte Mann da jetzt in der Defensive. Jetzt in dem Spiel wird er einfach rausrotiert und Plug und Play kommen die Jungs wieder rein und jeder funktioniert und jeder spielt. Maxi Bayer, ganz kurz, ich habe gerade nachgeschaut, 30 Millionen Klausel für einen Spieler, der mit rausgeholten Elfmetern 20 Scorer in 26 Spielen hat in seiner ersten ernstzunehmenden Bundesliga-Saison. Da ist 30 Millionen einfach ein Schnäppchen im modernen Fußball, das muss man so sagen. Das ist höchstwahrscheinlich ein Schnäppchen.
Ja, das ist zumindest kein Preis, wo man jetzt sagen muss, das ist total überteuert. Was ich auch zu Andrich sagen würde, es kann echt schon sein, dass für ihn persönlich und auch für Deutschland eine der besten Sachen, die also in seinem Fußballerleben überhaupt passieren konnten, aber auch für Deutschland vielleicht mit Bezug auf diesen Sommer, diese Muskelverletzung von Palacios gewesen ist. Weil, also ich weiß noch, dass so in der Hinrunde das schon ein Thema war bei Robert Andrich, dass man gesagt hat, ey, der kommt da nicht vorbei an Xhaka und an Palacios über mal den einen oder anderen Europa-League-Einsatz hinaus oder mal vielleicht mal in der Innenverteidigung auszuhelfen. Vielleicht muss der wechseln, um seine Chancen auf den EM-Zug zu bewahren. Und dann ist ja Palacios für 5 Spiele am Stück ausgefallen, zwischen dem 27. Januar und 23. Februar. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Segen gewesen für Andrich und Segen für Deutschland, weil das sind, glaube ich, genau die Spiele, mit denen Andrich sich dieses Selbstverständnis anspielen konnte, das er jetzt aktuell so zeigt auf dem Platz.
Das stimmt. Ich möchte dazu sagen, dass Palacios am Wochenende wieder verletzt war. Also er ist wieder mit einer Muskelverletzung ausgefallen. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass ich glaube, in Xabi Alonsos Kopf Palacios immer noch vor.
Auf jeden Fall, okay, auf jeden Fall.
Denn Palacios Statistiken in der Hinrunde sind lächerlich gut gewesen. Also das war eine der unglaublich statistischen Hinrunden von einem Mittelfeldspieler, die man so sehen konnte, mit regelmäßig 120 plus Pässen im gegnerischen letzten Drittel und so. Also wahnsinnige Statistiken,
also,
die Palacios aufgelegt hat. Aber ja, für Andrich war es Gold wert.
Gar kein Disrespekt an Andrich, aber wenn der sich nicht verletzt aus Leistungsgründen, schiebt er sich niemals an Palacios vorbei in der Saison. Das glaube ich einfach nicht. Aber ist ja gut für alle, also bis auf Palacios, für alle Beteiligten, dass es so passiert ist. Und Leverkusen läuft dann eben an, hat wirklich eine große Abschlussmöglichkeit nach der anderen. Dann noch der Lattentreffer von Iglesias, der auch eingewechselt worden ist. Also wie gesagt, dieser Ausgleichstreffer hat sich schon sehr, sehr überfällig angefühlt und er fällt dann eben tatsächlich in der 88. Minute und da ist es eben Robert Andrich, der da im Rückraum schräflich alleine gelassen wird, nach ein bisschen Kuddelmuddel im Strafraum und dann eben den Abschluss nimmt und zum Ausgleich trifft.
Ja, und weil wir gerade über den Vergleich Andrich-Palacios gesprochen haben, wenn es darum geht, wer aggressiver im 16er auftaucht und die Abschlüsse sucht, da ist Andrich auf jeden Fall der Bessere darin.
Ja,
da hat Palacios deutlich weniger Ansprüche. Macht das dann gut und dann, glaube ich, wusste jeder, dass Leverkusen das noch gewinnt.
Das war klar. Das hat sich einfach so angefühlt. Und es kommt ja auch dann so. Und vor allem, es ist ja auch kein Ping-Pong, Halleluja, langer Ball nach vorne, Glückstor. Es ist einfach nochmal ein gut ausgespielter, kontrolliert ausgespielter Angriff über die rechte Seite, durchgesteckt auf Teller in den Strafraum. Super starke, scharfe Hereingabe und dann ist es halt im Zentrum, ist es glaube ich für die TSG da, unmöglich, das noch verteidigt zu kriegen. Und dann ist es eben Patrick Schick, der den Ball reindrückt zum 2:1.
Ich sag jetzt mal eine Sache, die natürlich, ja, wobei es stimmt auch nicht ganz, aber in den Bildern, die ich im Spiel gesehen habe, in der Live-Übertragung, dachte ich, es wäre Abseits gewesen. Es gab dann eine Auflösung, die ich im Internet gefunden habe, wo man sieht, es ist höchstwahrscheinlich kein Abseits. Aber das war schon brutal eng. Also,
auf der Rasierklinge, aber ich glaube jetzt, also gegen Bayern zum 2:2 und gegen Leipzig, Augsburg und Hoffenheim auf jeden Fall haben Leverkusener in der Nachspielzeit getroffen, um einmal eben die, ich glaube damals auch recht hätte durchaus wegweisend sein können, die Pleite gegen Bayern, wenn sie es verloren hätten. Und dann eben noch dreimal oder vielleicht sogar mehr als dreimal, aber zumindest diese drei sind mir eingefallen, Leipzig, Augsburg, Hoffenheim, wo sie in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielen. Und da muss man wirklich sagen, also es war ja Hermann Gehland, glaube ich, der geprägt hat, immer Glück ist Können. Und wenn du in der Regelmäßigkeit und auch jetzt, wenn man die Karabakh-Spiele noch dazu nimmt, in der Häufigkeit.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Bei Karabakh haben sie es nämlich auch gemacht und zwar zweimal, oder?
Beide Male,
da haben sie
ja
den ersten, ja, 0-2 und zum 2:2 und dann noch den Sieg beim im Rückspiel.
Dann noch den Sieg. Und wenn du es in der Häufigkeit, in der Frequenz machst, dann ist es einfach, glaube ich, nur ein Ausdruck erstens von einer spielerischen Dominanz, die irgendwann so drückend wird, dass es früher oder später passieren muss. Und aber auch ein Selbstverständnis und ein absoluter Wille zum Erfolg, der dieser Mannschaft eingeimpft worden ist, den du halt in jeder Sekunde siehst. Das ist einfach, also ich bin nicht bereit, das als Dusel abzutun, mittlerweile mehr, denn in der Häufigkeit ist es Qualität.
Na, 100%. Im American Football sagt man ja über die Defense immer, bend, don't break. Also biegen, aber nicht brechen. Man darf ruhig was geben, aber man darf nicht kaputt gehen. Und Leverkusen gibt dir die Option nicht. Die biegen dich, bis du brichst. Und wenn das Spiel 95 Minuten hat, dann biegen sie dich eben 95 Minuten. Und wenn du in den letzten 10 Sekunden brichst, du wirst brechen. Aber es ist, also, wir haben unsere Verehrung, unsere Bewunderung für Leverkusen, abgesehen davon, dass es Leverkusen ist, in dieser Saison ja schon einiger Male kundgetan. Aber es ist einfach, man muss es immer wieder betonen, unglaublich beeindruckend. Und jetzt, wo Xabi Alonso bleiben wird, jetzt, wo Florian Wirtz laut Caro 100% bleiben wird, diese Mannschaft in der Champions League zu sehen, diese Mannschaft mit nochmal ein, zwei Verstärkungen in der kommenden Saison zu sehen, Junge, Junge, Junge. Also diese Saison, man muss auch sagen, dass sie statistisch durchaus ein bisschen überperformen, punktemäßig.
Ja.
Aber ne, ich sehe die absolut im Rennen auch nächste Saison dann wieder um den Titel.
Aber selbst wenn du jetzt, wenn man jetzt die Dinge in der Nachspielzeit nimmst, wenn du den zum aktuellen Zeitpunkt 10 Punkte wegnimmst, sind die immer noch mit 3 Punkten Vorsprung Tabellenführer, ne? Das muss man ja auch sagen. Also ja, sie überperformen, aber das ist ja schon auch krass. Der Vorsprung ist mittlerweile auf 13 Punkte angewachsen und ich glaube, du hast es schon richtigerweise gesagt. Das eine ist, das haben wir auch schon oft gesagt, die Kritik grundsätzlich daran, dass Leverkusen die Möglichkeit hat, die sie haben. Und ich glaube wirklich, dass die Corona-Jahre halt echt so eine Art, nochmal so eine Art Weggabelung waren für Vereine, ja, die da anders von getroffen wurden, als zum Beispiel Wolfsburg-Leverkusen mit dem Konzernbacking, das sie haben. Aber man muss ja auch gleichzeitig so ehrlich sein und sagen, auch wenn diese Leverkusener Mannschaft von Möglichkeiten profitiert, die andere nicht haben, dieses Leverkusener Team ist ja kein Kader, der selbstverständlich 13 Punkte vor dem FC Bayern stehen muss in der Tabelle. So ist es ja nicht. Es ist ja immer noch eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch vom Gehaltsgefüge hinter Borussia Dortmund steht. Und deswegen ist es gleichzeitig mit dem, was wir eben angesprochen und kritisiert haben, ist es trotzdem eine sportlich herausragende Leistung, die ja auch echt noch das Potenzial hat, die einem vielleicht sogar punktetechnisch beste Bundesliga-Saison einer Mannschaft of all time zu werden. Und es ist das erste Mal seit 10-11, dass es wirklich der FC Bayern Angst haben muss, dass sie nicht nur einmal nicht Meister werden, sondern vielleicht sogar noch ein zweites Mal.
Man muss da einfach den Juli-Check machen. Einfach darüber nachdenken, was habe ich im Juli über Leverkusen gesagt, was habe ich im Juli von Leverkusen erwartet, und daran lässt sich dann sehr, sehr gut festmachen, wie unglaublich diese Performance einfach ist von denen. Und Thomas Tuchel, und damit kommen wir auch zum nächsten Spiel, hat ja vor dem Spiel, glaube ich, schon fast Leverkusen gratuliert, aber danach hat er es dann definitiv getan, denn das Topspiel Bayern gegen den BVB, Samstag, 18.30 Uhr. Es ist der erste Klassiker seit 10 Jahren, in dem es um fast nichts geht. Und den gewinnt Borussia Dortmund hochverdient.
Den gewinnt der BVB hochverdient mit 2-0. Es geht, ja, so gesehen um nichts. Für Dortmund geht es natürlich trotzdem um was, weil es für sie darum geht, dafür sicherzugehen, ja, dass sie auch tatsächlich Champions League spielen in der kommenden Saison.
Und auch für den Kopf. Mats Hummels hat es ja auch gesagt, ne, wir wurden hier jetzt jahrelang gedemütigt. Für uns war das ein wichtiger, wichtiger Sieg. Und das glaube ich auch zu 100%.
Also ja, mal schauen, ein bisschen ketzerisch. Ist auch in Ordnung. Mal schauen, wie nachhaltig das dann wirkt. Aber für den Moment ist es, glaube ich, sehr, sehr gut. Also ich kann sagen, das war ja das Spiel, das Christoph und ich noch gestreamt haben. Und ich bin dann nach dem Stream nach Hause. Und dann sind wir von dort aus in Richtung Wölfeland gefahren. Und Also ich soll Folgendes ausrichten. Ich kam nach Hause und dann wurde ich gefragt, wie das Spiel ausgegangen ist. Da habe ich gesagt, ja, 2-0 für Dortmund. Und da wurde gesagt, ja, kannst du sagen, liebe Grüße von mir, Bayern steigt ab nächstes Jahr.
Ja, okay. Ja, you heard it here first. 50 plus 2 mit den Hot Takes.
Wir schauen mal, was daraus wird. Also das werden sie nicht tun, natürlich, obviously nicht. Aber es ist schon ich glaube, die Bayern waren ja auch einigermaßen konsterniert nach diesem Spiel. Also Kimmich und Tuchel. Dem war die Ratlosigkeit ja regelrecht ins Gesicht geschrieben. Also, weil ich glaube, es ist eine Art der Leistung gewesen, vor allem vom Auftreten her, die dem Bayern schon nochmal bis ins Mark wehgetan hat.
Ganz, ganz wichtiger Punkt von dir. Denn wir können jetzt gleich darüber reden, Matchplan von Thomas Tuchel. Wir können gleich darüber reden, was da taktischer Natur, wie Edin Terzic Thomas Tuchel outcoacht hat, wenn das Leute so sehen. Ich werde hier auf eine Trommel schlagen, und zwar den ganzen Teil, wo wir über Bayern reden. Das war einstellungstechnisch vom FC Bayern und von den Spielern eine Katastrophe. Und der einzige Spieler, den ich rausnehme, der einzige, ist Joshua Kimmich.
Ja, gehe ich mit.
Es war eine Katastrophe.
Katastrophenleistung, die dann, glaube ich, auch noch gekrönt dadurch wurde, dass es einfach auch sportlich von den Synergien der Spieler auf dem Platz nicht so richtig gepasst hat. Das fängt vor allem an mit der zentralen Besetzung mit Goretzka und Leimer. Und da muss ich auch sagen, also wie weit reicht dein Hass für Joshua Kimmich, Thomas Tuchel? Also, ja, wirklich, weil es ist, also, daher kommt ja auch Masraoui rein und er schlägt dann auch diese super scharfe Flanke auf Harry Kane, wo das Tor fällt, dann aber zurückgepfiffen wird, wegen ganz, ganz marginal knappen Abseits. Aber, also vor allem, wenn du es dann noch so spielen willst, wie du es die letzten Wochen gespielt hast mit Goretzka, der sich in die Dreierkette fallen lässt, situativ zumindest, und dann nur einen zentralen Spieler vor der Abwehr hast im Aufbau, dann ist halt Konrad Leimer nicht der Mann, der das schultern kann. Es gab einige Szenen, wo ich sage, habe ich drauf geschaut und gesagt, wenn da Pavlovic spielt, dann spielt er mit Bass dahin, dann kommt ein Chip-Bass da raus, dann sieht er den offenen Spieler. Und du hast halt mit Kimmich jemanden, der zumindest die Passqualität ganz ohne Frage liefert, die du für die Position brauchst. Und der ist ja auch später deine Spieler, als dann Leimer rausging, Masraoui kam, ist ja auch Kimmich dann in diese zentrale Rolle reingerückt. Also muss ich sagen, diese Goretzka-Leimer-Nummer habe ich gar kein Verständnis für.
Ja, also auch bei den Bayern natürlich unglaublich viele Nationalspieler, aber dann Thomas Tuchel hat es ja auch schon, ich glaube sogar vor der Länderspielpause gesagt, die kommt brutal ungelegen für uns, und das ist alles schön und gut, das kann man so sagen, aber ja, das ist, also Joshua Kimmich hört zu Hause nur hier dieses, sag mir, wie weit willst du gehen,
ja,
an Thomas Tuchel gerichtet.
Der Song ist ein Banger, by the way, muss ich echt sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja die Band Mia, glaube ich. und oder heißt die Frau einfach nur Mia und die hat ein paar Leute, mit der Musik machen, keine Ahnung. Aber die sind echt underrated, weil Fallschirm, hungriges Herz und Tanz der Moleküle, alles drei.
Tanz der Moleküle ist ein richtiger Partykracher, Alter.
Auf jeden Fall. Alles drei absolute Banger-Songs. Vielleicht sind wir auch einfach alt, wenn wir jetzt über diese Songs sprechen, aber ich feiere auf jeden Fall alle drei.
Deutsche Stefan Raab vom Alter her.
Ja.
Also, wir gehen mal ein wenig durch, denn das sind wir euch natürlich noch schuldig bei diesem Spiel. Die Dortmunder gehen relativ früh in Führung und das durch Karim Adeyemi. Das ist ein Angriff über links, wo es relativ schnell und relativ einfach geht. Und es ist die 7. Minute war der Kane-Kopfball aus einer guten Position. Und zwar ist es Jan Füllkrug und Füllkrug schickt dann Brand. Brand geht und der sieht dann Adeyemi, nimmt den mit. Und der geht aufs lange Eck. Ulreich sieht ein bisschen unglücklich aus, aber was willst du da dem Ersatzhörter für Vorwürfe machen?
Ja, also er sieht unglücklich aus, muss man glaube ich schon so ganz klar sagen, dass es Torhüter gibt, die den ja, halten.
Und
er sollte ihn auch halten. Aber der auf Twitter heißt er Adam Kahn. Der macht, glaube ich, unter anderem auch Analysen für so den einen oder anderen Kommentator. Er hat hat Bezug aufs 1:0 geschrieben, warum halt Leimer eine Fehlbesetzung für die Position ist. Weil Leimers Spielertemperament, also so würde ich das nennen, und das ist, glaube ich, komplett einfach in ihn reingeprügelt von klein auf durch die RB-Schule, ist immer den Pressing-Moment zu suchen, oder den Gegenpressing-Moment zu suchen, immer nach vorne verteidigen zu wollen, immer draufgehen zu wollen. Und manchmal ist es einfach nicht das Richtige. Manchmal musst du einfach der Spieler sein, der abwartet und der so eine Art, wie heißt das in Englisch, ein Fail-Safe? Gibt es das Wort?
Ja, würde ich sagen. Also es geht einfach darum, dass es einfach auch Spieler braucht, die nicht bei jeder Situation aggressiv nach vorne verteidigen und eben diesen Moment suchen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass Thomas Tuchel die Holding Six bei Bayern gefordert hat, wie ein Bekloppter über
genau.
Monate.
Also Failsafe, ich lese es auf Englisch vor. In Engineering, a failsafe is a design feature or practice that in the event of a failure of a design feature inherently responds in a way that will cause minimal or no harm to other equipment. Also es ist so eine Art halt Notabsicherung. Und genau die muss halt ein Mittelfeldspieler manchmal einfach sein. Und da verteidigt Leimer auch nach vorne, sucht eben da den Moment der Balleroberung, wo es einfach nicht passt in meinen Augen und gibt da auch viel, viel Raum in seinem Rückenpreis. Du hast ja eben schon die Abfolge der Pässe angesprochen. Füllkrug, Brandt, Adeyemi spielt, glaube ich, Dortmund in dem Spiel genau in der Abfolge der Pässe 2 oder 3 Mal sehr erfolgreich.
Ja. Die Dortmunder, und das muss man auch so sagen, die Dortmunder kriegen natürlich Selbstvertrauen durch diesen Treffer, aber machen es dann auch wirklich ordentlich. Hummels hatte, glaube ich, in Minute 18 eine echt gute Chance nochmal. Und Mats Hummels bleibt dann auch ein wichtiger Charakter, denn ich glaube, irgendwann wann ist es, 35. Minute, rettet er mit der Rettungsaktion vielleicht des Jahres, wobei wir hatten auch die Florian Neuhaus-Gerätsche natürlich, die dieses Jahr big war, aber auf jeden Fall mit einer krassen Aktion, wo ja auch dann die Bayern Handelfmeter schreien, aber das ist natürlich Quatsch, ich meine, er klärt den Ball und seine Hand ist eben da oben und das ist eine natürliche Bewegung, kein Handelfmeter, wahnsinnige Aktion von einem bärenstarken Mats Hummels, bei dem ich mich frage, ganz im Ernst, wie sehr könnte es der Nationalmannschaft schaden, wenn der mit Karriereende im Blick, also mit keiner der Ansprüchen auf Stammspieler etc. mit zur EM fährt?
Ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, wie sehr es schaden würde. Ob es schaden würde, ist immer die Frage von, worauf sind die Spieler bereit, sich einzulassen? Also wenn er bereit ist, wie du sagst, mitzufahren, dabei zu sein als Option, als erfahrener Mann und vielleicht einfach auch nur da mitzuwirken als aus der zweiten Reihe, dann glaube ich, kannst du es machen. Ich glaube halt, das ist ja auch so ein bisschen das Thema bei Goretzka, bei Serge Gnabry, du musst halt abchecken, ob die Spieler sich mit der Rolle arrangieren können oder ob sie nicht spielen zu lassen für den Rest der Mannschaft Unruhe bedeutet.
Ja, das ist vollkommen klar. Also für mich, also 100%. Er müsste da hingehen mit dem Gedanken, ich glaube, es sieht ja so aus, als würde er im Sommer seine Karriere beenden. Er müsste da eben hingehen mit genau jedem Gedanken zu sagen, ey, das ist mein letztes Turnier, das ist Heim-EM und ich habe keine Ansprüche, ich fahre hier mit und wenn Einsätze vom Baum fallen, dann cool.
Was halt, glaube ich, klar geworden ist, er kann seine Karriere im Sommer beenden, aber er muss definitiv noch nicht, weil das Niveau, auf dem Mats Hummels verteidigt und auch in den letzten beiden Spielen verteidigt hat, gegen Frankfurt war ja auch schon bock stark, ist wirklich das eines der allerhöchsten und auch eines der konstantesten, was ich von ihm seit einer ganzen Weile gesehen habe. Also dieser Mats Hummels könnte, wenn er Bock hat, nächstes Jahr genauso problemlos Bundesliga spielen, wie er es dieses Jahr tut. Also Bundesliga,
das wäre wahrscheinlich
halt Bundesliga auf Spitzenniveau spielen, so rum.
Ja. 100%. Es wäre wahrscheinlich eine seiner besten Bundesliga-Saisons gewesen, wenn er nicht diese, war ja auch heftig, heftig krank, glaube ich, dann zwischenzeitlich,
ja,
ne?
Ja.
Denn wenn wir uns zurückerinnern wollen, der war Anfang der Saison auch schon richtig gut für Borussia Dortmund. Und dann kam eben dieser gesundheitliche Knick und jetzt ist er wieder fit und ist wieder zurück. Und du hast absolut recht. Und ganz im Ernst, was soll noch passieren? Langsamer wird er nicht mehr. Da sind wir an einem Punkt angekommen, da wissen wir, das ist Mats Hummels. Ich meine, er vermeidet Laufduelle eh komplett, geht gar nicht mehr mit rein. Das ist auch richtig so, kann er eh nicht gewinnen. Und seine Schwächen so zu kaschieren und ein Spiel defensiv trotzdem dominieren zu können, das sind die Qualitäten eines absoluten Topmanns. Und ich würde mich da anschließen. Ich finde auch, tja, warum denn nicht noch ein Jahr oder X Mats Hummels? Klar ist aber eben auch, er muss halt dann irgendwann auf Sicht auch bereit sein, seine Rolle so ein bisschen zu verändern. Ne? Im Alter von 36, 37, was auch immer, muss man natürlich auch bereit sein zu sagen, ey, wenn ich nicht mehr erste Wahl bin, wenn ich nur 10 Einsätze von Anfang an mache, wenn ich hier nur ein Mentor bin für junge Leute, das ist auch in Ordnung für mich.
Ist in Ordnung für mich, oder wenn man konsequent ist und sagt, da sehe ich mich eben nicht und dann eben sagt, ich mache Schluss. Von daher könnte ich auch total nachvollziehen. In diesem Spiel fällt noch ein weiteres Tor. In der 83. Minute ist es Ryerson, der das zweite nachlegt. Das, finde ich, spielt der BVB dann auch echt gut aus. Sie kommen von der linken Seite. Der Ball kommt einmal diagonal Richtung 16er. Vor Haller macht jemand einen sehr guten Lauf, der, glaube ich, auch da jemanden mitzieht und den Passweg erst so richtig gut öffnet. Haller gibt nochmal einen weiter raus zu Ryerson, der dann von rechts aus gesehen mit dem ersten Kontakt, glaube ich, sogar direkt den Abschluss nimmt und sehr, sehr gut flach ins lange Eck vollendet.
Yes, jetzt ist aber noch eine Frage an dich, weil es ist natürlich, ne, eine Bayern-Niederlage, da gucken alle immer drauf, da freut sich halb Deutschland, Borussia Dortmund siegt, da freut sich die andere Hälfte von Deutschland eh nochmal oben drauf. Und fandest du, dass dieses Spiel, oder anders gefragt, dieser Klassiker, wie er ja genannt wird, Borussia Dortmund gegen Bayern München, wo würdest du den historisch in den letzten 10 Jahren einordnen? Ich brauche jetzt kein Ranking. Aber mein Bauchgefühl war eigentlich, dass es kein gutes Spiel vom, also, es war insgesamt kein geiles Spiel, oder?
Nein, das war kein geiles Spiel. Also Dortmund hat das genutzt, was ihnen dieser FC Bayern gegeben hat. Aber es wäre jetzt auch fatal, oder fatal nicht, aber es wäre falsch, von einer BVB-Masterclass zu sprechen. Das würde ich nicht sagen. So weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Sie nutzen die zwei Gelegenheiten, die sie haben, gut aus. Sie haben einen monumental starken Mats Hummels, der den Laden hinten zusammenhält. Und sie haben ehrlicherweise auch in der einen oder anderen Szene ein bisschen Glück, dass eben kein Gegentor fällt. Alles in allem würde ich sagen, dass das ein Spiel, das gefühlt null Aura hatte.
Ja, also das würde ich unterschreiben. Übrigens, und das ist natürlich auch der Idee geschuldet. Was denkst du, wie viele Pässe Borussia Dortmund Bayern hat spielen lassen bis zur ersten Defensivaktion? Passes per Defensive Action, we back.
17.
25,1.
Ja, das überrascht mich nicht. Aber es ist halt auch dann eben genau das. Es ist halt aber ganz viel halt wirkungslose Ballzirkulation. Von daher kann man sie eben dann auch machen lassen, wenn sie so spielen, wie sie spielen. Beim FC Bayern wieder vieles statisch, nicht ausreichend Bewegung drin. Ich finde, es wurde ein bisschen besser mit den Wechseln, als dann Coman reinkam, als Tell reinkam, auch als der Gnabry reinkam, haben sich die Spieler ein bisschen mehr bewegt, wurde ein bisschen flüssiger in der Art und Weise. Aber wie gesagt, ich finde, die Art der Aufstellung konnte ich schon von Anfang an nicht nachvollziehen. Alphonso Davies mit einem ganz schwachen Spiel, der muss aber spielen, weil Guerreiro ausfällt. Ich wollte es nur ansprechen, weil Davies, glaube ich, auch jemand ist, der gerade bei den Fans aktuell nicht gut gelitten ist und leistungstechnisch derzeit nichts anbietet, was rechtfertigen würde, ihn in die Gilde der Spitzen- oder Top-Verdiener dieses Vereins hochzuheben.
Der ist aber auch wortwörtlich schlecht beraten in meinen Augen, denn dass ein Berater da hingeht und sagt, es wäre Frechheit, dass Bayern denen ein Ultimatum gibt. Alter, nichts daran ist eine Frechheit, es ist komplett gang und gäbe im Geschäft und Bayern braucht irgendwie eine gewisse Sicherheit. Und wenn ihr irgendwie seit einem halben Jahr öffentlich mit Real Madrid kokettiert, dass die Bayern irgendwann sagen, wisst ihr was, also so wichtig bist du uns dann auch nicht, dass wir hier bis zum 31. Mai warten.
Es ist halt auch immer noch Bayern, also wen willst du hier bullien? Das ist halt immer noch einer der größten Vereine, dass die halt ein Selbstverständnis haben und sich nicht mit sich machen lassen bis zum Ende, ist ja auch vollkommen normal.
Das ist so, also ne, wirklich am Ende des Tages, und das finde ich komplett in Ordnung, wenn Max Eber gesagt hat, ey, hier ist der Vertrag, hier liegt er dir vor, unterschreib oder fick dich, ganz einfach, so ist es.
Ja. Weiter?
Yes. Wir sind angekommen im Sonntag. Drei Spiele an diesem Sonntag und wir gehen rein mit Köln gegen Augsburg, andersrum natürlich, der FCA spielt zu Hause, Augsburg gegen Köln, 1:1 endet das Spiel. Arne Meyer und Davy Selke, die Torschützen. Arne Meyer trifft das zweite Spiel in Serie, hat seinen Stammplatz endlich erobert.
weil das auch richtig gut spielt. Das haben wir ja schon mal angesprochen gehabt, dass Arne Meyer sehr wichtig ist für das Augsburger Spiel aktuell, gerade aus dem Zentrum heraus, weil wir Jakic ja in dieser Rolle haben, dass er sich sehr, sehr häufig zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Und dann ist es eben Arne Meyer, der im Mittelfeld da erste Anspielstation ist, derjenige ist, der die Fäden ziehen muss. Und diese Rolle besetzt er aktuell wirklich gut.
Yes, 18 Minuten braucht er, um das 1-0 zu machen. Da kommt der Ball von rechts. War das ein Einwurf?
Das war ein Einwurf, den Tietz verlängert, ja.
Ja, genau. Und der andere dann bei Arne Meyer und den macht er sehr, sehr gut. Macht er dann auch wirklich souverän zum 1-0. Und das war ja auch dann in Ordnung. Das war angebracht zu dem Zeitpunkt. Aber die Kölner schlagen zurück in Minute 33, wo dir der Augsburger Defensive ein kollektiver Lapsus unterläuft. Ich weiß leider nicht, wer jetzt gerade der linke Innenverteidiger war, der da rausrückt, als der Ball rechts zu Kainz kommt. Absolut hirnrissige Aktion. Ich weiß bis heute nicht, was er damit vorhatte.
Das ist, glaube ich, eine Auslegungsfrage, wenn du die Schuld geben möchtest. Weil ich glaube, es ist ja eigentlich die Augsburger, die da am Ball sind. Iago schiebt nach vorne in die Offensive und Udokai, das ist der linke Innenverteidiger, orientiert sich dann raus Richtung linke Position hin zum Kölner Spieler, weil er halt absichern will für Iago, der halt da Selke freigemacht hat, dadurch, dass er selber vorschiebt. Und kann man drüber reden, ob er so weit raus muss, aber ich finde, wenn Udokai da rausgeht, und das passiert in meinen Augen vorher, dann darf Raube Leo niemals so nach vorne verteidigen, wie er es in dem Moment tut. Also in meinen Augen muss Raube Leo die Position halten, weil dadurch, dass Udokai eben rausschiebt, ist das Zentrum dann komplett blank, wenn er eben nicht erfolgreich nach vorne verteidigt. Also ich habe da mehr Raube Leo als Schuldigen ausgemacht als Udokai.
Ich glaube aber, dass wir uns gerade vielleicht auch mit den Innenverteidigern einfach irren. Weil Udokai war der bei Adamyan war, auf der rechten Seite. Der wird mich von dem abgehängt. Und das links war Raube Leo.
Ja?
Ich glaube schon eigentlich. Jetzt bin ich selber, ich meinte auf jeden Fall auch den, der nämlich dann rausschiebt in der Sekunde, als Kainz eigentlich den Pass schon spielt. Und deswegen die beiden dann da durch sind. Und ich dachte, das wäre Udokai gewesen. Aber wenn du sagst, es war Raube Leo, dann sind wir uns am Ende doch einig über den Schuldigen. Und ich habe es nur verdreht von der Positionierung, weil ich vorhin links gesagt habe.
Also ich kann mich absolut täuschen. Das möchte ich dazu sagen. Ich kann mich absolut täuschen. Das möchte ich nicht ausschließen, dass ich da daneben liege. Also da bin
hier
ich bereit
beim Kicker, ich habe es gerade rausgesucht, steht, Kainz schickte Adamyan, der Udokai abhängte. Und das würde ja heißen, dass Udokai bei Adamyan wäre, das würde ihn zum rechten IV machen. Da, soweit sind wir uns einig, oder?
Das würde ihn zum rechten IV machen. Ich habe jetzt gerade tatsächlich nochmal live die Zusammenfassung rausgesucht und die Szene gucke ich mir jetzt tatsächlich nochmal hier an. Die Zeit nehme ich mir am Ostermontag. Und ja, wir haben den Ball raus. Raube Leo ist derjenige, der nach vorne verteidigt. Das ist schon mal richtig. Okay. Und wer ist es denn da? Ein Babu sehe ich. Ja, Moment, also Adamyan wird, ich hab's dann, glaube ich, schon richtig gesehen, weil, Udokai wird abgehangen von Adamyan, weil Udokai, dadurch, dass halt niemand mehr da ist, sich zurück ins Zentrum orientiert und dann ins Laufduell mit Adamyan geht. Aber Udokai kommt ursprünglich
verloren hat, als es losgeht, ja.
Genau, aber es ist schon so, dass Udokai ursprünglich von der linken Seite kommt. Also deswegen würde ich schon dabei bleiben, dass es am Ende für mich eine falsche Entscheidung bleibt, von Raube Leo in dem Moment nach vorne zu verteidigen und das Zentrum komplett in seinem Rücken aufzumachen.
Die Augsburger sind halt in dem Augenblick eh schon in der Situation, wo einfach 2 gegen 2 ist und sich da und 2 gegen 2 und dann der Ball bei Kainz landet, ne? Und das ist natürlich einfach von der Herangehensweise schon brandgefährlich, sich dann von seinem Mann zu entfernen. Spielen sie dann aus, Adamyan legt richtigerweise quer auf Davy Selke. 5. Saisontor für Selke. Mit knapp über 1000 Einsatzminuten ist es eigentlich absolut in Ordnung, Selke bei Köln, aber trotzdem kann man. Das ist ja das Phänomen bei Davy Selke. Da waren gestern trotzdem wieder 3 Situationen, wo du denkst, Junge, spiel das doch anders. Regel das doch anders.
Adamyan?
Der reine Scoring-Output ist gut.
Ja, und wer auch, glaube ich, eine lobende Erwähnung verdient hat, weil er, glaube ich, jemand ist, der also in die Mannschaft gerückt ist aufgrund der Verletzungsprobleme, wo er erstmal eine Augenrollen kassiert hat, auch verdienterweise. Wer es aber wirklich, finde ich, in den letzten Wochen ordentlich spielt bei den Kölnern, einer der Besseren dieser Mannschaft ist Sagis Adamyan. Der macht das echt nicht verkehrt. Hat er sogar letztens getroffen, das passiert ja auch nicht wahnsinnig häufig. Gegen Leipzig getroffen, glaube ich, beim 5-1. War da nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Und jetzt hier eben wieder mit dem Assist und mit der guten Aktion. Also ich finde, Sagis Adamyan macht das wirklich nicht verkehrt.
Nö, ist auch so. Wer es auch weiterhin nicht verkehrt macht, ist eben der FCA, die absolut sich die Hoffnung auf Europa bewahren können. Mit dem Unentschieden und dem Eintracht-Unentschieden ändert sich an den Abständen überhaupt nichts. In diesem Spiel auch den Gegner geschuldet. 56% Ballbesitz, 25-12 Torschüsse. Das heißt, der FCA ist sogar bereit inzwischen und ja, spielt Favoritenspiele. Das muss man sich mal überlegen. Die spielen Fußball, klar, es ist Köln, das ist der Tabellenvorletzte oder Drittletzte jetzt nach diesem Punkt natürlich wieder. Aber der FCA spielt ein Spiel als Favorit und macht es eigentlich in meinen Augen übrigens, das möchte ich auch sagen, so gut, dass der Sieg verdient gewesen wäre.
Ja, gehe ich mit. Du hattest übrigens mit deinem ersten Impuls recht, Köln ist Vorletzter, sie sind einen Punkt hinter Mainz.
Oh, ich dachte irgendwie aber, mit dem, dass sie beide, na okay, nehmen wir mit, ja.
Also 20 Punkte Mainz, 19 Punkte Köln aktuell. Ja. Und du hast recht damit, dass, also wenn man über das Spiel spricht und wenn man darüber spricht, dass es eine Mannschaft gibt, die den Sieg verdient hat, dann ist das der FCA, ganz, ganz klar. Und was sie auch hier wieder machen, ist extrem gut das Zentrum schließen und dort hohe Ballgewinne haben. Gibt, glaube ich, einen auch, wo es, glaube ich, Elvis Rexbeschei ist, der den Ball abfängt, unmittelbar vor dem Kölner Strafraum und dann auch eine gefährliche Abschlusssituation daraus entsteht. Ansonsten lenken sie die Kölner auf die Außen und gerne auch auf die Seite von Mbabu, weil Mbabu ist ja schon einfach körperlich auch ein Monster. Und ja. das Pressing auf der, gerade auf der Mbabu-Seite, hat super gut gegriffen. Da haben sie immer wieder, nachdem sie Köln auf die Außenbahn gelenkt haben, dann auch dort den Ball erobert. Und das lässt sich auch in Zahlen ablesen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Die Mannschaft, die nach Leverkusen und dem FC Bayern, die diese Saison die meisten Balleroberungen im letzten Drittel hat, also im aus eigener Perspektive Offensivdrittel, also frühe Balleroberungen, Ballgewinne, das ist der FC Augsburg. Also nach Leverkusen und Bayern ist Augsburg die Mannschaft, die in der Bundesliga die meisten Bälle im Offensivdrittel wiedergewinnt. Und das, glaube ich, ist schon, sagt einiges darüber aus, wie gut diese Mannschaft pressen und gegenpressen kann unter Jes Torup.
Ja, und das Ganze ja in diesem Spiel ohne Demirovic, der ausfällt. Also, ja. Das ist sehr, sehr ordentlich. Wir nehmen ein bisschen Tempo auf, denn wir haben noch zwei Spiele und ich habe eigentlich heute noch Termine, Freizeitstress. Wir gehen weiter zu Stuttgart. Oder hast du noch was zum Spiel?
Wir können gerne weitergehen. Wir gehen zu Stuttgart gegen Heidenheim. Vielleicht das unterhaltsamste, beste Spiel dieses Spieltags. Das lief parallel zu Manchester City gegen Arsenal, einer Nullnummer von zwei Freaks an der Seitenlinie, die also das ist wirklich Fußball Full Circle gegangen und rausgekommen bei einem Spitzenspiel, wo halt irgendwelche Leute drauf ejakulieren können, die es geil finden, was da passiert ist, aber in Summe war es einfach rotzenlangweilig, glaube ich, für die allermeisten Menschen. Und da lobe ich mir wirklich Stuttgart gegen Heidenheim, das ist noch Fußball, der Spaß macht.
Junge, das war ein Bananenspiel und jetzt kommt mein Geständnis. Ich habe rübergeschaltet zu Bochum gegen Darmstadt, weil ich dachte, nach dem Heidenheim-Treffer, jetzt ist das Ding gelaufen und ich habe den Ausgleich von Undav nicht live miterlebt.
Eieieiei.
So. Ja, ja, ich war wie die Bayern-Fans quasi. Ich habe die Allianz Arena verlassen, wenn man so will. Also, es ist passiert. So, wir gehen rein. Die Stuttgarter gehen früh in Führung. Wird ihr allerdings zu Recht, würde ich sagen, aberkannt von Guirassy. Aber Guirassy und Stiller lassen sich nicht aufhalten, denn in der 41. startet Angelo Stiller einen tollen Lauf mit einem Doppelpass, glaube ich auch, ne? Und legt dann quer auf Guirassy zum 1-0. Angelo Stiller wurde ja auch im Live-Kommentar, glaube ich, gesagt, einer der Spieler, wo man sagen muss, wirklich schade für ihn, dass die Nationalmannschaft auf seiner Position so gut besetzt ist, denn er tut genug, er tut ganz einfach genug.
Er tut genug, er tut sehr viel Gutes, also hätte sich die Nominierung von daher, glaube ich, auch leistungstechnisch total verdient gehabt. Genau, der VfB geht dann in Führung der 51. und in der 53. ist es ja auch Stiller selber, der dann auch wieder in der unwiderstehlichen Aktion dann selber in den Strafraum eindringt und dann das zweite nachlegt. Und zu dem Zeitpunkt denkt man ja eigentlich, okay, wir sind hier komplett auf Kurs, das Spiel ist eigentlich gegessen, weil es sich ja auch so angefühlt hat. Der VfB hat das ja schon maximal kontrolliert. Also erste Halbzeit hat FotMob folgende Zahlen für uns. 11:1 Abschlüsse, 2,06:0,02 XG. Nichts deutet in der ersten Halbzeit darauf hin, dass das Spiel wird, was es dann noch hinten raus geworden ist. Was ich bei dem VfB bemerkenswert finde, ist, wie gut Guirassy und Undav beide darin sind, also für sich selber Platz zu schaffen. Weil Guirassy hat das ganz oft, er lässt sich fallen, zieht jemanden mit aus der Abwehr, der mit ihm mitgeht, dreht sofort wieder um und beläuft dann den Raum, den er gerade selber erst geöffnet hat. Das macht er super, super häufig. Und auch Undav ist
gerade letzte Woche in Kombination mit Undav ist so auch ein Tor gefallen, ja.
Ja, und Undaf hat eine geile Aktion im Spiel. Das ist so eine ganz kleine gewesen. Ich glaube sogar, das war der Führig-Abschluss, gefährlicher Führig-Abschluss ist es gewesen, in der Führig-Chance. Da steht Undaf und vor ihm ist Teuerkauf, Norman Teuerkauf. Und Teuerkauf macht einen Blick nach hinten zu Undaf. In dem Moment, wo Teuerkauf den Blick auf Undaf macht, deutet Undaf tief an. Teuerkauf guckt nach vorne und Undaf orientiert sich kurz. Teuerkauf wird komplett rausgenommen und guckt und der Pass kommt auf Undaf und er hat plötzlich 5 Meter Platz für sich gezogen und Norman Teuerkauf sieht aus wie jemand, der, also wie so ein Baby, mit dem du Peekaboo spielst, das überhaupt nicht darauf klarkommt, dass dann die Person noch da ist. Also ist wirklich so gewieft und was ich sagen muss, nach Eden Hazard haben wir jetzt, glaube ich, jemanden gefunden, der würdige Nachfolger ist. Keiner nutzt aktuell seinen Arsch so gut wie Dennis Undaf.
Genau, und diese, für Leute, die Niklas auf Twitter folgen, diese Klarstellung brauchte es dazu. Niemand nutzt seinen Arsch so gut in der Bundesliga. Denn wenn du einfach nur behauptest, bester Arsch der Bundesliga, wie auf Twitter geschehen, dann wird Timmy Chandler zu Recht auf Jagd nach Niklas Levinson gehen.
Das stimmt. Ich habe halt darauf angespielt, dass kein Arsch aktuell so viel Mehrwert sportlich bringt wie der von Dennis Undaf.
Das war übrigens lustigerweise genau mein Spiel, ne? Undersized Stürmer. Ich habe auch viel mit mit Arsch und Schubsen geregelt auf jeden Fall. Also ne, mit unangenehm Weghalten. Dieses Spiel steht dann also 2-0, nachdem Angelo Stiller auch getroffen hat. Und genau wie du sagst, niemand erwartet irgendwas. Und Alex Nübel sagt, ich erwarte ein Gegentor. Und das Ganze nach einem beste Standard und einem Kleindienstkopfball. Und da gibt es keine Diskussion. Das ist natürlich dann ein Eigentor von Nübel und ein dicker Patzer.
Ein fetter Patzer, der dann ja wirklich auch bitter ist. Also man denkt kurz, er ist richtig bitter, weil der VfB aussieht wie ein Team, das dieses Spiel noch verliert. Aber Nübel holt halt Heidenheim total unnötig in dieses Spiel wieder rein. Und sie gehen aber also die Tür, die ihnen da angeboten wird, durch die treten sie auch wirklich mit breiter Brust hindurch. Und dann ist es das 2-2, das fällt durch eine super, super geile Flanke von Jannik das Beste. Also die
ist das, aber das ist der linke Fußabschluss, ne? Der Kopfball kommt mit beim dritten Tor, ist der Kopfball. Weil der Abschluss von Kleindienst ist auch Wahnsinn, ehrlich gesagt. Den mit links auf der Grasnarbe Volley zu nehmen, von beiden ist das ein richtig starkes Ding.
Richtig stark. Aber ja, ich finde echt so die Qualität der Hereingaben von Jannik das Beste ist wirklich, wirklich krass. Also die Flanken von ihm sind der Wahnsinn. Ja. Aber du hast recht, mit dem Kleindienst finde ich, es ist auch schon sein 9. Saisontor gewesen, also das, was danach fällt, der Doppelpack macht er ja, 9 Tore und 3 Vorlagen steht er auch bei, das ist auch als Wert für einen Stürmer bei einem Aufsteiger richtig, richtig top und dann ist es eben Kleindienst, der das 3. Tor macht, da kommt die Flanke von rechts, er macht den einen Schritt nach vorne, nimmt damit Waldemar Anton raus und setzt sich so ein bisschen im Rücken ab und ist dann eben da, um zum 3-2 einzuköpfen.
Und es ist ja wirklich absolut wahnsinnig, denn du hast gerade eben schon mal Statistiken gesagt. Und ja, auch in der zweiten Halbzeit hat Köln, hat Stuttgart irgendwie 75% Ballbesitz. Es fühlt sich ja eigentlich an wie ein Spiel, wo man denken sollte, ja, das werden die jetzt schon auströpfeln lassen. Aber dann gibt es in 90+6 eine ziemlich dumme Karte, rote Karte für Dovedan an der Eckfahne, wo er den Ball einfach die Minuten runterspielen will. Jeder kennt die Situation, verliert den Ball, dreht sich um und hackt seinem Gegenspieler in den Unterschenkel.
Ja, ist idiotisch und also ich dachte eigentlich, okay, ist dumm, aber wird keine weitreichenden Konsequenzen mehr haben. Aber der VfB gibt sich eben auch nicht auf und kommt dann in Person von Dennis Undaf, der das wieder so stark macht, der da irgendwie auch also für den Abschluss auch den Weg findet in diesem eigentlich ja sehr, sehr proppe besetzten Strafraum und dann das 3-3 erzielt, das ja Minimum, das 3-3 ist ja ehrlicherweise Minimum, auch am Ende so total in Ordnung geht.
Ja, und das ist ja der Abschluss aus der Drehung und das, also ein bisschen Gerd Müller-esk, muss man einfach mal sagen. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Und das Sturmduo Guirassy Undaf steht jetzt bei 23 und 15 Toren. Es ist so, wie nice ist es, zwei so Jungs zu haben, wo du einfach weißt, yo, das ist deadly, wenn die vorm Tor frei sind.
Vor allem finde ich, also jetzt kann man drüber reden, ob sie immer haben die auch viel nicht gemacht, als immer als Sturmduo spielen, aber ich finde einfach, ein Sturmduo, das gemeinsam harmoniert und funktioniert, ist eines der coolsten Sachen, die es im Fußball gibt, das hob ich immer komplett ab, deswegen haben wir eben auch schon über Bayer und Weghorst so gesprochen. Letzter Nachtrag von mir zu dem Spiel, das 3. Heidenheimer Tor, weil das ist ja ein Stuttgarter Fehlpass im Aufbau, den sie da spielen, das 3. Heidenheimer Tor ist für mich ein guter Nachweis dafür, was passiert, wenn du in der Art und Weise, wie Stuttgart spielt und auch Leverkusen Leverkusen spielen, einmal oder selten technisch unsauber bist, was für Konsequenzen das haben kann, weil die spielen ja immer teilweise sehr hochanspruchsvolle Pässe, Pässe in den Druck rein, in sehr, sehr enge Räume. Wenn du da halt mal in der Qualität der Umsetzung daneben greifst, dann sieht das so aus wie unter anderem beim 3-2 für Heidenheim.
Wir haben mal eine Tierlist gemacht über die besten Sturmduos aller Zeiten und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch ein bisschen dahin ausgeartet ist. Es war ja auch zur Prime-Zeit vom Einzelstürmer vorne drin, dass es ein bisschen darin ausgeartet ist, dass wir uns einfach Sturmduos zurückwünschen. And it's happening. Der Doppelsturm ist auf jeden Fall zurück im Weltfußball seit 1-2 Jahren und es macht Spaß. Und damit gehen wir zum letzten Spiel des Tages. Das Tabellenschlusslicht aus Darmstadt. Zu Gast beim VfL Bochum und nur weil man Tabellenletzter ist und 2-0 hinten liegt, muss man sich nicht aufgeben. Das lernen wir von den Lilien. Philipp Hofmann ist es, der Bochum in der 30. Minute nach einem Eckball in Führung bringt. Sein Kopfball wird noch abgewehrt, aber der Volley, wo man wirklich sagen muss, es war da wie ein Kicktipp-Männchen, hat er da reagiert, ja. Direkt den Fuß vorschnalzen lassen, zum 1-0. Und in der 48. ist es dann wiederum Hoffmann, der auch das 2-0 nachlegt. Und ich glaube, eigentlich hat da niemand dran gedacht, dass sich Darmstadt davon erholt, oder?
Nö, also für mich war das gleichbedeutend mit, okay, Sargnagel, jetzt machen wir den Deckel wirklich endgültig drauf und erklären das Darmstadt-Thema in der Bundesliga mal für beendet.
Ja.
Aber
ich habe genau dasselbe gestern gesagt, dann ist es ja auch hiermit zu, lasst gut sein, jetzt komm.
Aber sie haben sich eben nicht aufgegeben und sie haben sich nicht aufgegeben und kommen zurück in beeindruckender Manier. Ich finde, das erste Tor, was sie da erzielen, spielen sie sehr gut aus. Das ist ja über Justwan und Skarke, wo die Kombination läuft. Auch wahrscheinlich die wichtigsten Spieler. Also Justwan hier in der Partie wieder mit, ich habe insgesamt 0,85 Expected Assists. Also Spieler, die in der Offensive 0,1, 0,2, 0,3 machen schon sehr gute Spiele. 0,85 Expected Assists ist eigentlich unerhört. Und es ist eben Justwan, der mit Skarke da eigentlich so eine Art Doppelpass spielt. Und was ich da richtig krass fand, ist, wie geil sich Skarke zwischen Bernardo und Schlotterbeck durchschiebt.
Ey, Skarke ist jetzt auch einfach so, da, also der Junge wird nächstes Jahr Bundesliga spielen. Das garantiere ich.
Wer auch immer, also wer in der Bundesliga in der kommenden Saison Tabellenplatz 9 abwärts anpeilt,
genau.
Also zwischen 9 und 15 landen möchte und Umschaltfußball spielt, muss Tim Skarke auf dem Zettel haben.
Ja, finde ich auch. Denn diese Kombination aus Speed, Zug zum Tor und Abschlussqualität aus verschiedensten Lagen, die haben wirklich nicht viele Spieler. Und ja, ich fand auch, das 2-1 war ein richtig schönes Tor, dass sie sich da zusammen geschustert haben. Und das zweite Tor macht dann Oscar Willemsson, der, glaube ich, sein zweites oder drittes Saison-Tor macht. Der Ball geht ein bisschen links raus und sieht schon fast so aus, als wäre außerhalb von Abschlussposition. Aber er nagelt das Ding einfach drauf und Riemann, ja, kriegt da Butterfingers, rutscht ihm durch und von da ins Tor zum 2-2.
Riemann hat sich leider umgedreht Richtung Sodom und Gomorra und ist dann zur Salzsäule geworden. So sah er zumindest aus, weil Reaktion gefühlt keine. Auch da der Assist von Justwan, auch wenn das natürlich jetzt also ein Assist wird, weil Riemann da seinem Job nicht so nachgeht, wie er es eigentlich sollte. Da fällt das 2-2. Es hat am Ende ein Ergebnis, glaube ich, das aufgrund des Spielverlaufs sich für Darmstadt richtig gut anfühlt. Hat ja auch Lieberknecht genauso kommuniziert. Zur Wahl gehört natürlich auch dazu, dass du ein bisschen mehr gebraucht hättest, glaube ich. Ich glaube, du hättest diesen Sieg gebraucht, um richtig was zu bewegen. Aber es zeigt zumindest, dass in Darmstadt noch Leben herrscht. Und das ist ja auch schon mal eine positive Erkenntnis. Ich habe eigentlich nur eins zu sagen. Ich wünsche mir sehr, und ich glaube, läuft sein Vertrag im Sommer aus? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich wünsche mir sehr, dass Kevin Stöger noch mal Bundesliga spielen darf für eine Mannschaft, bei der es, und das meine ich gar nicht als Disrespekt an Bochum, aber die sehen den Junge auch für sich spielen jede Woche. Und ich wünsche ihm sehr, dass er nochmal einen Verein kriegt, wo er auch spielen darf erstmal, eine zentrale Rolle spielen darf, aber vielleicht ein bisschen mehr als nackter Überlebenskampf.
Ja, der Vertrag läuft im Sommer aus, oder? 24?
Ja,
der müsste im Sommer auslaufen, ja.
Ey.
Und ey, übrigens, Kevin, also ja, ich bin komplett bei dir, 100%. Kevin Stöger hat, Entschuldigung, liebe Bochumer, sportlich, nicht vom Verein her, sportlich Besseres verdient.
Meiste kreierte Chancen pro 90 Minuten in den Top 5 Ligen Europas laut FotMob. Also europaweit kannst du mit den Modrics und wem auch immer dieser Welt, kein Spieler kreiert pro 90 Minuten mehr Chancen als fucking Kevin Stöger für den VfL Bochum.
Und der Junge, es ist so Banane, wird mit 4 Millionen Marktwert gelistet, fairerweise 30 Jahre alt, auslaufender Vertrag, das senkt den Marktwert immer und hat noch nie für Österreich gespielt, ne? Er hat noch nie für Österreich gespielt.
Aber auch, glaube ich, weil er so von seinem Wesen Fußballer nicht so richtig gut dazu passt. Da kann ich mir vorstellen. Also
Naja gut, Ralf Rangnick ist jetzt auch noch nicht seit, der Junge ist 30 Jahre alt, Ralf Rangnick ist nicht seit 10 Jahren da aus
Österreich. Aber das RB-Virus ist in Österreich schon lange verfangen. Das also das ist Fair schon, das hängt da schon lange mit drin. Ja, 2-2 geht's am Ende aus. Für Bochum ist natürlich bitter, weil sie hätten den Sieg sehr, sehr gut gebrauchen können. Und so muss man schon sagen. Also es sind jetzt dann, ist wieder ein Punkt näher gekommen, sowohl Köln als auch Mainz. Es sind nur noch 6 Punkte, es sind noch 7 Spiele zu gehen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass der VfL tatsächlich nochmal richtig in akute Abstiegsnot gerät.
Ey, und das ist wirklich ärgerlich, ne? Weil zum Beispiel das Spiel gegen RB war ja wirklich richtig gut von dem. Das Spiel danach, also war das schon Mainz, aber das waren auf jeden Fall in dieser Phase, als man angefangen hat, unten reinzurutschen, da waren ein paar gute Spiele dabei. Ist echt nervig. Wir haben nur noch die 11. Spieltags, die wird präsentiert von Niklas Levinson.
Das wird sie und sie kommt in einem 4-3-1-2 daher. Wir haben Zentner im Tor redlich verdient. Hummels und Döki bilden die Innenverteidigung. Rüerson über die rechte Seite. Ich habe, um einen von ihnen unterzubringen, nach dem ersten Sieg, nach irgendwie 11 Spielen, Yannick Gerhardt hinten links hingepackt. Hätte man auch David Raum hinstellen können. Habe ich nicht getan. Dreier im Mittelfeld bestehen aus Andrich, Angelo Stiller und Maxi Eggestein. Als Zehner oder hängende Spitze vor dem Doppelsturm haben wir Justwan von Darmstadt und dann die beiden Doppelpacker vorne im Zentrum, Kleindienst und Hofmann, Philipp Hofmann vom VfL Bochum.
Doppelpack ist ein gutes Stichwort, denn es gibt Tickets für die Calcio, na, Moment, für unsere Tour. 50 plus 2 kognitiver Abstiegskampf und die ist zweigeteilt in diesem Sommer. Also Link findet ihr in der Beschreibung. Das war's von uns für heute. Macht's gut.
Frohe Ostern!